Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt.
Mit einer weiteren Folge mit mir, Gordon und mit Tobi auf der anderen Seite.
Hallo.
Und wir haben tatsächlich heute auch noch wen Drittes mitgebracht, den Chris, der kann auch einmal Hallo sagen.
Hi.
So. Ist ja ganz sinnvoll beim Interview, ne? Noch jemanden dazu zu nehmen.
Weiß ich nicht, ich hätte ja auch dich interviewen können, Tobi. Eigentlich auch nicht verkehrt.
Streng genommen ist jede Podcast-Episode ein Interview, ne?
Ja, eigentlich sind das immer nur Monologe, die wir führen, die gleichzeitig abgespielt werden. Aber wie ihr dem Folgentitel ja heute schon entnehmen könnt, haben wir hier was Besonderes. Und das Besondere ist, dass wir ein bisschen über Saber Rider heute sprechen können. Jetzt fragt sich der ein oder andere, Saber Rider, was will der mit der komischen Zeichentrickserie aus den 80ern, die super cool war und ein tolles Intro hatte. Aber da gab's ja auch mal ein Spieleprojekt. Und der Chris, der ist mehr oder weniger verantwortlich für das Spieleprojekt. Und da kann er ein bisschen was heute drüber erzählen. Aber Chris, vielleicht stellst du dich einmal vor und sagst, wo du so herkommst.
Ja, ich bin der Chris, ursprünglich aus der Nähe von Leipzig. Mittlerweile bin ich 44 und habe eine ganze Weile lang bei Nintendo gearbeitet. Danach habe ich mich selbstständig gemacht mit Videospielentwicklung, habe für Nintendo DS ein paar Spiele rausgebracht, für 3DS ein paar Spiele rausgebracht. Und ich habe versucht, Saber Rider als Videospiel umzusetzen. Das ist leider bis jetzt nicht ganz gelungen.
Mhm. Ich habe das damals mitbekommen, als das Projekt angekündigt wurde. Ich meine, wir haben uns vor 15 Jahren oder so haben wir uns mal kennengelernt auf einer Veranstaltung, die ich damals organisiert habe. Das war die Cuvades, also die deutschen Games-Tage und davon eben der Fachteil.
Stimmt.
Genau. Da haben wir uns persönlich mal kennengelernt und da ging das gerade so los von wegen Crowdfunding-Plattformen und Ideen, die man da umsetzen könnte. Ich weiß, ich hatte einen Arbeitskollegen, den Marco Dützig, der hatte das auch mal vor. Der wollte so ein Point-and-Click-Adventure im 50er-Jahres-Stil machen und so. War eigentlich auch eine ganz gute Idee, hat am Ende nicht funktioniert. Aber das war so die Pionierszeit, was diese Plattform anging. Damals gab es auch nicht unbedingt Kickstarter in Deutschland, da gab es noch andere Plattformen. Und ich weiß, dass euer Projekt, was ihr dort machen wolltet, was ihr umsetzen wolltet, eines der Projekte war, die also im Videospielbereich dort, so als erstes dran waren. War das richtig?
Das ist richtig, ja. Die Plattform hieß damals Pling. Hier in Deutschland war das, glaube ich, einer mit der ersten Crowdfunding-Plattformen. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht möglich, auf Kickstarter zu gehen für international, glaube ich. Das war, glaube ich, nur US. Das hat sich natürlich dann geändert. Dementsprechend aber der Hype bzw. das Thema Crowdfunding war zu dem Zeitpunkt schon da. Und ich hatte ja auch ein bisschen Kontakt zu den Bling-Leuten aufgebaut gehabt, weil die hatten ja das Portal auch noch relativ neu. Und da haben wir das dann halt da aufgezogen. Und das hat dann da auch recht gut funktioniert. Man muss aber dazu sagen, dass das damals nicht gedacht war, um das ganze Spiel zu finanzieren. Das war eine Anschubsfinanzierung, und auch um das ganze, die ganze IP sozusagen nochmal ein bisschen vorzuholen, dass Leute, die die Sache gar nicht kennen, vielleicht auch Interesse an der ganzen Sache zeigen, weil es ja ein Spiel ist. Nicht zwangsläufig eine Serie. Jemanden an eine Serie ranzukriegen, das ist gerade an so eine alte Serie, ist nicht ganz so einfach unter Umständen, aber bei Videospielen ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher und das hat damals recht gut funktioniert. Damit haben wir dann gewisse Demos gemacht und einiges an Material erstellt. Das ist alles online ja zu sehen. Und ja, das hat uns dann halt weitergebracht zu, im Endeffekt dann zu Kickstarter, wo es dann um das richtige Projekt ging. Also um diese, also man muss dazu sagen, ums richtige Projekt, ich versuche dieses Projekt Saber Rider schon seit 2005 aufzuziehen. Ursprünglich sollte, war ein Konzept gedacht auf dem Game Boy Advance. Das war halt immer so ein als 2D klassisches Shooter, Schmaps und so weiter geplant. Angefangen hatte ich ursprünglich mehr die, mit der Idee 2005 auf dem Game Boy Advance. Das war damals noch bei Nintendo. Danach bin ich ja von Nintendo weg, weil ich ja selber Spiele machen wollte. Das habe ich ja dann halt auch gemacht. In der Zwischenzeit war dann Saber Rider erstmal wieder ein bisschen nach unten verschwunden, weil andere Projekte da gemacht wurden. Dann habe ich das halt wieder vorgeholt, mit Bling dann halt versucht, dann natürlich weitergemacht. Durch Bling hat das Ding dann sozusagen eine Leitung gekriegt, an der ich dann halt weiter laufen konnte. Das hat sich dann halt weiter gezogen bis Kickstarter und ja, die Kickstarter-Geschichte hat ja dann halt auch nach mit Biegen und Brechen funktioniert, aber die Kopfschmerzen dadurch oder damit alleine schon die Kickstarter-Aktion, das war ja schon der Wahnsinn.
Da kommen wir gleich also, drauf.
Ja.
Mhm. Da kommen wir auf jeden Fall gleich drauf. Ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter vorne ansetzen.
Ja.
Weil wir sind jetzt, wir sind jetzt direkt mit der Prämisse reingestartet, so, ey, jeder weiß, was Saber Rider ist und es geht um die Spieleentwicklung. Aber ich würde ehrlich gesagt gern in meine und Tobis und natürlich Chris auch in deine Jugend reinspringen. Na, wenn wir, keine Ahnung, 1900, wann wurde das erstmal in Deutschland ausgestrahlt? Wahrscheinlich so 91, 92 auf 90er, Tele5,
ja.
Oder?
Ja, Tele5.
Würde ich mal jetzt raten, und du sitzt vorm Fernseher und du bist ja Sachen gewohnt im Fernseher wie He-Man. Die Galaxy Rangers waren damals auch ziemlich in und dann kommt halt Saber Rider. Vielleicht war es auch andersrum, vielleicht kam auch erst Saber Rider und dann die Galaxy Rangers. Und das war schon ein krasser Einstieg. Hast du das früher geguckt, Tobi?
Ja, auf jeden Fall.
Also hat, glaube ich, jeder geguckt. Also,
ja, naja, ich meine, man
als, kam als Junge
dann vorbei, ne?
Hey, ich komme aus, so wie du, aus der DDR, ne? Also ich meine, wir waren froh, wenn wir mehr als einen Fernsehsender hatten, aber sind dann geflüchtet und dann hast du halt die Masse an Fernsehsendern auf einmal bekommen. Und einer der Fernsehsender war dann anscheinend auch Tele5, den gab es ja dann nicht allzu lang, bis er dann ein Revival bekommen hat. Aber an Saber Rider bist du nicht vorbeigekommen. Die Intro-Musik war super, Animation war klasse. Ja, und inhaltlich war das Ganze eben ne, sowas ein bisschen wie Power Rangers, so ein Neuaufkochen von einem japanischen Original, neu zusammengeschnitten in den USA und dann auf 52 Folgen gestreckt. Da gab es noch ein paar so Spezialfolgen, die irgendwie nie ausgestrahlt wurden oder so. Hörspiel gab es auch noch mal, was rausgebracht wurde. Aber ansonsten war das eine ziemlich runde Sache, die so ein bisschen PG, weiß ich nicht, wie heißt das, PG-gerecht gemacht wurde, indem die Kinder Outrider, weiß ich nicht, du kannst das besser erzählen, Chris. Was ist mit den Outridern passiert? Die waren eigentlich, sind die gestorben im japanischen Original?
Also im japanischen Original sind die tatsächlich disintegriert worden, also komplett aufgelöst und die haben sich dann aufgelöst und waren weg. In der US-Fassung haben die dieses Auflösen sozusagen genutzt, um zu sagen, die werden einfach in ihre eigene Dimension zurückgeschickt.
Ja, in die Phantomzone.
Ich muss sagen, es ist schon ganz cool gemacht worden. Also die Idee an sich für damalige Zeiten war das schon ganz cool. Mit der Phantomzone und so weiter, was ich natürlich nicht ganz so cool finde, ist, dass wenn die in der Phantomzone sind und du die dann erschießt, dann werden sie zu Menschen.
Okay, das wusste ich gar nicht mehr.
Das basiert aber auf einer US-produzierten Folge. Es gibt zwei oder drei Folgen, die wurden exklusiv nachträglich von WMP produziert und die sehen auch ein bisschen anders aus vom Style her. Da kam das, dass dann Saber Rider irgendwann in die Phantomzone sozusagen sich hinter, der fliegt einfach einem Raumschiff hinterher, was quasi gerade in der Phantomzone verschwindet und landet dann da Und da tritt er dann gegen Venko an und den erschießt er da und der wird dann dort ein Mensch und ist dann plötzlich ein ganz guter und ja, das ist natürlich dann wieder ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, fand ich. Also wenn man sich das jetzt so ein bisschen näher auf der Zunge so gehen lässt, früher als Kind ist dir das doch komplett egal, da war das eine geile Story, da hast du das geguckt, Mann, was geht denn morgen, ich will, oder ich hatte eine Episode, das weiß ich noch, hatte ich meine Episode verpasst irgendwie, da weiß ich, dass ich in der Schule dann gefragt habe, ey, wir haben das gestern gesehen, erzähl mal, wie war denn das und so, das, ja.
Ich kann mich noch erinnern, dass die irgendwann in die Phantomzone rein sind und dass das dann so, wow, was, die sind jetzt da drin, oh, ja, krass.
Das ist die Zauber in der Phantomzone, heißt die Episode, glaube ich, das ist,
das heißt, glaubst du, das weißt du ganz genau, dass die so heißt.
Ich müsste tatsächlich gucken. Ich glaube, die heißt so, aber ich, war so.
Ich glaube, die heißt so. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Die waren nämlich nicht besonders kreativ, was die Folgenbenennung angeht. Benamung, weiß ich was. Was noch ganz interessant ist, also Unterschied zwischen diesem japanischen Original.
Wie hieß denn das japanische Original nochmal?
Sayushi Bismarck.
Sayushi Bismarck, genau.
Also ich glaube, auf Deutsch Übersicht Star, irgendwas, Sayushi also ist, glaube ich, Stern oder sowas.
Star Musketier.
Bismarck,
genau. Die japanische Serie, die ist nichts für Kinder.
Ich habe das nie im Original gesehen.
Die ist, es im Original zu gucken war ja eine ganze Zeit lang schwierig, weil nur Japanisch. Es gibt aber seit einigen Jahren ein Torrent mit Übersetzung. Der hat jemand sich da hingesetzt und hat das gesubtitelt. Das hat mir natürlich dann hier recht gut geholfen, weil ich dann noch ein paar Sachen da rausfinden konnte, die fürs Spiel besser geeignet sind als wie die Sachen, die zum Beispiel das mit diesen Phantomzone erschießen. Mensch, das hat im Spiel keinen Einzug gefunden, definitiv nicht. Das sind solche Sachen. In der japanischen Version, da sterben Menschen, da werden Menschen erschossen, ziemlich brutal teilweise sogar. Es ist jetzt nicht so, als dass da Blut spritzt oder sowas, aber für damalige Zeiten oder als Kind wäre das vielleicht ein Stück weit zu viel gewesen vielleicht. Die Outrider, wenn die da erschossen werden, die sterben. Das wird dann halt auch dementsprechend blutig dargestellt, nur denn ihr Blut ist schwarz. Dementsprechend, wenn da was spritzt oder sowas, war das halt nicht gory oder
die sind so, ja auch böse. Dann, ist doch, ist ja, doch klar, ja, klar, dass die schwarzes Blut haben. Ne? Also, ist ja
logisch. Das hatte ich schon mal erzählt, ne? Bei Galaxy Rangers hat mich das auch so fasziniert, als ich das später mal wieder geguckt hatte, dass die tatsächlich die Leute erschießen. Also das ist nicht so.
Cowboys im Weltraum. Das wurde immer nur sozusagen mit Watte überdeckt, so nach dem Motto, dass die sind nur betäubt und so ein Kram. Wo war denn das noch? Naja, natürlich, bei Saber Rider war das da auch. Da gibt's so eine Szene, wo das stellt den Plaster auf Betäubung. Der Outrider.
Haben die ganz oft gemacht. Ja, ist mir auch noch in Erinnerung geblieben.
Aber das, diese Art und Weise ist ja nicht neu. Ich meine, Nintendo, die hatten zu Super Nintendo Zeiten, da war das Mortal Kombat 1, das kennt sicherlich jeder auf dem Super Nintendo. Das ist nicht brutaler als Street Fighter sozusagen. Weil kein Blick, die Finish Moves quasi rausgeedit bzw. geändert und so weiter. Und auf eine Art und Weise haben die das damals bei Saber Rider halt auch gemacht. Hat aber der ganzen Sache keinen Abbruch getan, weil die Mucke war geil, die Serie war geil, die Story war auch geil. Also die haben eigentlich.
Du hast einen fucking Riesenroboter, der da rumläuft. Was gibt's denn noch Besseres? Also wirklich.
Okay, ich komme gerade auf der Wikipedia-Seite.
Riesenroboter oder so, da ist er ja nicht der Einzige. Da gibt's ja tausend mittlerweile und es werden immer mehr, aber auch damals war es nicht das Neueste, aber das Ding ist cool, auf jeden Fall.
Also, ein paar Fakten über die japanische Originalversion, die ich sehr geil finde. Also, ich glaube, man spricht es aus Sayushi Bismarck.
Ja, toll.
Und die Charaktere heißen da Shinji Hikari, dann Richard Lancelot.
Mhm. Ja, ist nicht der Hauptcharakter. Ne? Der Rider, Fireball ist der Hauptcharakter im japanischen Original.
Ganz genau.
Bill Wilcox.
Cold.
Und dann Marianne Louvre.
Ja. Ja, das ist auch, also siehst du ja, wenn du die Serie dir anguckst, dass das ganz krass, wie nennt man das, nicht frankophil, aber also sehr französisch angehaucht ist. Der Stil allein schon. Mhm. Ne, ist diese Leptosomen-Charaktere und so, langgezogene Gesichter, langgezogene Gliedmaßen, das ist extrem krass am französischen Comic-Stil angelehnt.
Das, um ehrlich zu sein, das ist mir noch nie so bewusst gewesen, aber jetzt, wo du sagst,
ist es aber.
Ja, also, wenn du Commander Eagle und so siehst, das ist alles so mit langgezogen und so,
ich alles.
Das kommt hin. Aber die Franzosen, die sind ja auch sehr krass im Comic-Bereich. Damals, wo ich bei Nintendo war, da musste ich einmal nach Paris auf die Japan Expo für Nintendo. Das war geil.
Klar, wir kennen sie nicht, die Japan-Expo in Paris.
Ist ja logisch. was da los war, also die Leute, ich meine, Cosplay und so weiter, das ist ja jetzt auch hier nichts Neues mehr, schon lange nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da war das bei uns noch nicht ganz so krass. Und da fuhr an mir ein Rollstuhlfahrer vorbei in Rio Cyber-Kostüm, City Hunter. Ja. Einfach nur die Jacke, das sah total krass aus, nur dass der Mann im Rollstuhl saß. Fand ich so cool, irgendwie. Ich weiß auch nicht, weil City Hunters einer meiner Lieblingsserien.
Mhm. Was hast du noch für Fakten, Tobi, aus Saber Rider?
Eigentlich nur, dass die Outrider Deathcula heißen im Japanischen.
Stimmt, Deathcula. Das siehst du irgendwie auch bei dem, boah, wie heißt denn der eine Böse? Der heißt Gettler oder so.
Gettler, ja, das ist, der heißt aber natürlich in der japanischen Version
Satora.
Satora, ja, genau. Ja. Da heißt der anders und die heißen ja alle anders. Der Jesse Blue ist ja, zum Beispiel Jesse Blue ist ja kein Mensch. Das ist ja ein Outrider. Ja. Der in der US, also der in unserer Fassung ist er ein Mensch und ein
fucking Traitor ist er da.
Ein Verräter und wird dann irgendwann wohl offensichtlich am Schluss wird er so blau. Da sagt er, ich zeig's jetzt allen und dann wird er das macht so den Eindruck, dass der zum also wie ein bisschen zum Outrider wird, sage ich jetzt mal so. Aber das ist natürlich, der war immer einer gewesen und der war halt auch nie ein Mensch und keine Ahnung, ich glaube auch, ob der sich jemals in April verliebt hat, weiß ich nicht. Das da müsste ich gucken, aber da haben
wir. Du meinst gesagt, Marion Louvre, meinst du natürlich, ja, sehr klar. Fall. Die Namen sind der Hammer,
ey. Ja, die haben natürlich alle zusammengepackt, was geht, ne?
Ja, also bei dem Gettler siehst du, wenn ich mich richtig erinnere, entweder am Helm oder sogar an seinem Gesicht irgendwie diese Fang, die siehst du auch bei ganz vielen. Gettler,
der ist ein Helm. Das ist ein Helm. Der ist ganz cool. Das ist den habe ich da habe ich ein Game Over Bildschirm nur mit Gettler. Also es ist der Plan war Game Over Bildschirme, je nachdem wer gerade als nächster Endgegner ist. Der ist auch der, wenn du Game Over gehst, der sozusagen dich erstmal fett auslacht. Ah. In dem Fall war es Gettler und dann wäre halt noch Jesse Blue gekommen und am Schluss dann halt Nemesis. Beziehungsweise okay. Jesse Blue und Nemesis ist ja eigentlich ein Kampf sozusagen. Das ist ja eigentlich nicht separat zu sehen.
Okay, aber so Inhalt der Serie, vielleicht noch ganz kurz zusammengefasst, es geht halt um so eine Spezialeinheit. Du korrigierst mich, ne, Chris, wenn ich Quatsch erzähle. Ja. Aber so wie mein elfjähriger Gordon das jetzt beschreiben würde, ist so eine Spezialeinheit aus keine Ahnung, unterschiedlichen Charakteren. Ne? Den Rennfahrer haben wir auf der einen Seite, das ist der Fireball. Dann haben wir den Ritter mit Pferd, mit Steed. Das ist, wie heißt er hier? Lancelot. Also Saber Rider heißt er bei uns. Dann haben wir Christian Tramitz in der Rolle des Colt Wilcox. Also, ne, Christian Tramitz aus der Bully-Parade ist Colt. Natürlich der beste Charakter der Serie, wenn man gut reinguckt. Und wir haben noch April, die hat auch ein Pferd dabei. Und April ist fast auch der wichtigste Charakter, weil April den Schlüssel für Ramrod hat. Ohne sie kann das Ding, das Raumschiff, was die benutzen, um von Mission zu Mission zu kommen, kann sich das nämlich nicht in Ramrod verwandeln, in den Kampfroboter.
Na, das ist nicht ganz richtig.
Ah, ja.
Die Challenge Phase, die funktioniert sozusagen auch ohne die vier Leute. Also du kannst doch.
Ah ja.
Ich glaube, da gibt's sogar eine Episode, wo das nur einer macht oder zwei. Das geht schon, aber natürlich, jeder hat ja eine Aufgabe an diesem.
Aber ich dachte, sie hat die, also im übertragenen Sinne den Schlüssel dafür bekommen.
Die ist halt sehr wichtig für das ganze System, aber das Schlüssel gibt's da in dem Sinne nicht.
Okay.
Die Transformation wird ja eigentlich auch von Fireball ausgelöst an seiner Konsole.
Okay.
Aber klar, sie hat halt das Ding gebaut und mitentwickelt
und so weiter.
Das ist
Die 15-Jährige hat den Riesenroboter entwickelt.
Ja, das ist natürlich alles wieder ein bisschen schwierig. Ich weiß es, wenn man das jetzt ganz genau beleuchtet, aber ja.
Jedenfalls wird dieses Team losgeschickt von irgendeiner Organisation, weiß ich nicht was, den Vereinten, weiß ich was, dargestellt von Commander Eagle, das ist der Papa von April. Und die müssen halt die Outrider-Invasion zurückschlagen. Also das Ganze ist so ein bisschen wie bei Star Wars, heißt mehrere Planeten und jeder Planet ist eine Stadt, so in Anführungszeichen. Und dann heißt es halt hier Outrider in Neu-Yuma City, keine Ahnung, was ist halt alles auf Wilder Westen getrimmt, deswegen haben die auch Pferde dabei. Und ja, dann kommen halt die Outrider, die haben immer so Renegade-Einheiten dabei. Das sind auch, sind das auch Raumschiffe, die sich in Roboter verwandeln, oder sind das immer nur Roboter?
Nee, das sind tatsächlich nur Roboter.
Okay.
Der Einzige, also der sowas hat wie...
Ist der Jesse,
Ist Jesse, ja, der hat das,
ja. Genau. So, und die müssen halt die Outrider zurückdrängen und diese, ja, Renegade-Einheiten, Riesenroboter, die dabei haben, weil die wollen halt alles kaputt machen, die Leute aus dem Wilden Westen da verdrängen, die Städte übernehmen, keine Ahnung was. Und am Ende läuft's darauf hinaus, dass es, ja, einen Finalkampf gibt am Ende dieser Serie über, ich glaube, 2 Folgen, 3 Folgen, irgendwie sowas. Da holen die Outrider so eine Art Todesstern. Weiß ich nicht, was ist das? Ein komischer Laser oder so nennen die das Ding? Ich weiß es gar nicht
der
mehr genau.
Der blaue Kobaltblaster.
Ah ja, als ob ich es nicht gewusst hätte. Ne? Aber alles Tests hier gerade. Den blauen Kobaltlaser holen die und die wollen damit, weiß ich was, kaputt machen. Ja, Yuma City, ich weiß es nicht. Ist auch egal, die können gestoppt werden. Nemesis ist so eine Art Imperator in, weiß ich nicht, hat der überhaupt eine Form oder ist das nur so ein Geist?
Naja, also das, sein Körper wurde ja zerstört irgendwann mal in der Vergangenheit, das vor der Serie spielt. Da gibt's dann halt in irgendeiner Episode gibt's da so einen Rückblick. Sein Körper wurde zerstört, sein Gehirn wurde in einen Cyborg transferiert und beziehungsweise sein Gehirn ist diese energiegebende Triton-Materie im großen Planeten. Das ist der Hauptcomputer. Und zusätzlich hat er ja noch seine Roboterkörper, und die waren an verschiedenen Stellen, unter anderem halt auch in unserer Dimension auf quasi der Erde. Und dann haben sie sich gewundert, warum er da ist, aber gleichzeitig auch da ist. Weil die haben den natürlich dann auf der Erde zerstört, aber er war natürlich immer noch da. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass es halt in Anführungsstrichen nur ein Cyborg ist und sein Gehirn sozusagen der Zentralrechner ist.
Okay. Genau, die Triton-Materie, wie auch immer.
Die Triton-Materie, genau. Ja. Ein Punkt bei der ganzen Sache oder bei der ganzen US-Folgengeschichte, die mir immer so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, ist die Sache, dass die Motivation der Outrider. In der US-Fassung ist die Motivation Langeweile und wir wollen und da keine. Also
die wollen nicht in die Dimension, ne? Also die wollen in unsere Dimension.
Den ist es so langweilig da, also nach dem Motto, das ist aber. Eigentlich ist es Bullshit und das hätte man so nicht machen müssen, weil in der japanischen Fassung ist das eigentlich relativ gut erklärt. Da geht's um Ressourcen und da geht's knallhart um Ressourcen. Die Outrider in ihrer Dimension, die sind am Sterben und die brauchen neuen Raum. Und
auch neue Körper einfach.
Neue Energie und alles. Und das ist eigentlich der Hintergrund bei der japanischen Serie, dass die halt um ihr Überleben kämpfen, aber auf eine Art und Weise, die natürlich so nicht geht, logischerweise. Aber die sind natürlich trotzdem, die sind böse, so ist das nicht. Aber sie haben halt noch ihre eigenen Probleme mitgebracht, so nach dem Motto, und wollten halt ihre eigenen Probleme damit lösen, indem sie mal Russland spielen, sagen wir mal so.
Ja, und das Besondere
an der Serie, bei Jan Tenner.
Das Besondere, was gar nichts Besonderes ist zu der Zeit und für uns als Kinder auch nicht, aber es war trotzdem cool, ne, ist, dass halt sich dieses Raumschiff, was die Sabrider-Leute da benutzen, dass sich das in einen Roboter verwandeln kann. Das ist ein eigenes Genre in Japan. Ne? Ich hatte ja vorhin schon die Mighty Morphin Power Rangers angesprochen, oder nur Power Rangers von mir aus. Das ist alles das Gleiche. Das gibt's 1000 Mal und kommt immerhin vor. Das ist halt so ein Trope, was die da ganz cool finden. Und was bei uns jetzt nicht komplett totgelatscht wurde. Und das Ganze ist wiederum nochmal besonders, weil der Roboter ja einen eigenen Charakter hat. Der kann selber reden. Ne? Also in dieser, zumindest wenn er die Phase wechselt, dann quatscht er da mit April. Und ich weiß nicht, ob er sonst auch nochmal quatscht. Mhm. Das hat so ein bisschen Anlehnung Richtung Knight Rider. Ne? Weil Knight Rider kann ja auch reden. Und da sind noch mehr Parallelen zu Kid und Saber Rider. Weil wir haben in einer Folge bei Saber Rider das Ding, dass der Roboter zerlegt wird. Ne? Also so eine Art Friedenspakt wird da geschlossen. Ich mache hier mal Chief Wiggums, weil wir wissen natürlich, dass es dann nicht zum Frieden gekommen ist. Wir haben diesen einen Charakter, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, Jesse Blue. Der hat das Ganze irgendwie, ja, versucht zu vermitteln, oder zumindest tut er so, weil die wissen natürlich, die Outrider, dass der scheiß Roboter, der, also immer wenn der da ist, dann geht der Plan schief. Also, na, wird das Ganze vorgeschoben, das Ding wird auseinandergelegt und komischerweise halten sich die Outrider nicht an den Friedenspakt. Und
Fakt kommt ist halt es ja eigentlich sogar so, dass es Jesse Blue ist, der die Demontage beendet. Ja. Der zerstört tatsächlich das wichtigste Teil und das sind die Turbo-Booster. Und
die Turbos,
der,
ja.
Der hat sich extra eine Knarre mit gewissen Schalldämpfer mitgebracht, nur um das Ding einzuschmelzen. Das war auch zu krass eigentlich. Ja, aber das Ding ist im Prinzip der Hauptplot tatsächlich geht von Jesse Blue aus oder von dem Charakter in der japanischen Episode, in der japanischen Serie auch, heißt er ja auch anders. Aber der Hauptplot im Prinzip geht von ihm aus. Und er versucht ja eigentlich auch sozusagen die Triton-Materie, sprich Nemesis, auszuschalten. Und das ist ja auch der Grund, warum der Endkampf sozusagen sich nicht auf einen Gegner beschränkt, sondern tatsächlich auf zwei Gegner beschränkt und das dementsprechend auch im Spiel so hätte reflektiert werden sollen. Das war nicht ganz einfach.
Ja, und das, ne, die Parallele ist, dass es bei der Knight Rider Fantasy-Serie auch mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal der Fall war, dass Kid kaputt gegangen ist, wieder aufgebaut wurde, was auch bei Ramrod passiert ist. Und dann hat Ramrod einfach mehr Kanonen.
in einer Episode bei Kid, wo der wieder aufgebaut wurde, da hatte der nachher sozusagen sogar
den Depression
und Angst, Gefühle und wollte ja nicht mehr raus oder nichts mehr machen oder sowas. Das war ja auch so eine krasse Sache.
Ja, ist wirklich ganz interessant. Aber ja, ich glaube, einer der Faktoren, warum die Serie uns in Erinnerung geblieben ist, ist auch die Musik von dem Ganzen. Ist jetzt, ich kenne die nicht. Aber ich weiß, dass Dale Shecker die Musik dafür gemacht hat. Ich weiß aber nicht, was er sonst noch Cooles gemacht hat.
Also, was heißt Cooles, kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich glaube, der hat auch so ein bisschen Country gemacht oder so ein Kram. Ja. Und ich hatte mal, glaube ich, sogar mal dem geschrieben, wegen Soundtrack fürs Spiel. Aber er konnte sich auch teilweise schon gar nicht mehr so krass an die Sachen erinnern. Aber es gibt mittlerweile, oder es gab ja auch dann Interviews mit dem, da kann man schon einiges mehr raushören, was der gemacht hat und was der noch, welche Serien und so weiter. Also da muss man mal, sind das die Hörspiele? Ich glaube, am Ende des Hörspiels oder auf irgendeiner DVD ist das Interview mit dem drauf. Das ist auf jeden Fall interessant.
Ja, siehst du? Und uns allen ist die Serie in Erinnerung geblieben und dir sogar noch ein bisschen mehr, weil du warst anscheinend da so von beeindruckt von der Serie, dass du dir das als Projekt vorgenommen hast. Und das Interessante an der Geschichte ist ja nicht unbedingt, dass jemand die Idee hat, sage ich jetzt mal, zu irgendwas, was er in der Kindheit toll fand, jetzt ein Spiel zu machen. Die Idee hat ja, also die haben ja alle. Ne? Also der Standardspruch in der Games Academy, also da, wo Tobi und ich dran waren, war ja, Ideen hat jeder, auf die Umsetzung kommt es am Ende an. Ne? Also dass jeder will irgendwas machen. Ne? Der Running Gag damals war, jeder will das neue World of Warcraft machen und hat da schon ein fertiges Game Design Dokument aus der Schublade gezaubert. Aber du hast es wenigstens angefangen. Und vielleicht erzählst du ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und wieso das Projekt angefangen hat.
Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, wie es dazu gekommen ist oder warum ich diese Idee hatte damals. Ich weiß nur, dass ungefähr 2003, 4, 5 in der Zeit rum, da war ich ja noch bei Nintendo und da habe ich dann halt auch überlegt, was fehlt auf so einer Konsole beziehungsweise was würde man denn selber gerne mal umsetzen wollen und so weiter und so weiter. Und da habe ich halt überlegt und ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals glaube ich auch DVD-Boxen oder irgend sowas raus. Ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau, aber irgendwas wird mich sicherlich da so ein bisschen in die Richtung geschickt haben, zu sagen, okay, guck dir das mal näher an. Irgendwann habe ich das natürlich dann so weit getrieben, dass ich dann halt die Idee hatte. Dann habe ich halt mit verschiedenen Leuten gesprochen und so weiter. Damals unter anderem auch mit Manfred Renz, weil es sollte ja ein Space-Shooter, wie auch immer werden, irgendwas in der Richtung, sage ich jetzt mal. Und da war meine Idee natürlich, mich an Leute zu wenden, die sowas aus dem FF quasi aus den Fingern schießen. Und ja. Ich hatte damals bei Nintendo, war Manfred Trenz mal zu Besuch. Und ich habe ihm da zu dem Zeitpunkt dort nicht gesprochen, aber ich habe ihn gesehen. Und irgendwas, entweder hat er was vergessen dort oder irgendwas war. Aus irgendeinem Grund habe ich ihn dann mal privat kontaktiert. Und seitdem waren wir da in Kontakt und haben wir halt auch drüber gesprochen gehabt, ob wir was und wie. Ja, das hat sich natürlich dann, hat leider nicht ganz so geklappt am Ende. 2005 war das mit der Spieleentwicklung ja noch lange nicht so, wie das heute ist. 2005, klar, jeder konnte im Endeffekt Spiele machen, aber nicht jeder konnte ohne Probleme ein Spiel auf eine Nintendo-Plattform bringen oder auf eine andere Konsole, weil das ja zu dem Zeitpunkt immer noch an Publishern gegangen hat und die Publisher haben natürlich dann entschieden, was sie machen wollen und was sie auch finanzieren wollen. Und dementsprechend war der Plan immer, okay, Publisher suchen. Ich hatte erst mit Manfred gesprochen und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir gucken mal nach einem Publisher oder ich gucke nach einem Publisher. Es ging ja auch um Finanzierung und so weiter, weil keiner programmiert für frei. Das hat natürlich dann erstmal nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte mit dem Publishern, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch überhaupt keine Ahnung von Publishern hatte und ich hatte auch noch nie ein Gespräch mit dem Publisher. Ich habe einfach nur, genauso wie was Gordon vorhin meinte, Games Academy, jeder hat Ideen, jeder hat da was und blau und schön. Und auf die gleiche Art und Weise bin ich an so einen Publisher herangetreten. Ja, ich habe hier eine Idee oder ich habe hier eine Idee und so, blau, aber nach ein, zwei Gesprächen mit gewissen Leuten war mir sofort klar, jeder hat eine Idee und jeder könnte mit irgendwas kommen und bla bla bla. Also dementsprechend zu sagen, hier nur zu sagen, ich habe jetzt die Lizenz oder ich habe eine Idee auf Basis der Lizenz und ich habe einen möglichen guten Programmierer in Form von Manfred Trenz, das hat noch nicht gereicht. Noch lange nicht gereicht. Aber wenn man sich damit noch nie befasst hat, dann denkt man natürlich erstmal, okay, ich habe hier erstmal was, ich habe hier definitiv was am Start und das sollte funktionieren. Aber ja, ich wurde schnell eines anderen belehrt und dementsprechend musste ich mich dann halt auch umorientieren, alle gewisse Sachen anders machen. Und ja, im Endeffekt hat das ganze Projekt dann sozusagen sich nochmal ein bisschen zurückgezogen und noch ein bisschen Winterschlaf gehalten.
Bist du dann als erstes auf die Idee gekommen oder parallel auf die Idee gekommen mit World Events Productions Kontakt aufzunehmen bezüglich der Lizenz oder wie lief das?
Mit denen hatte ich mit fast als erstes Kontakt. Ich hatte damals muss die erste DVD-Collection in Deutschland rausgekommen sein über Anime House. Und ich hatte damals Anime House kontaktiert, und weil die ja logischerweise eine Lizenz haben mussten. So. Und mein erster Anlaufpunkt war tatsächlich Anime House und da habe ich mit dem mal gesprochen und mir das angehört wegen Lizenzen und bla und dann die Idee erklärt und so. Und da hat er aber gleich gesagt, dass er da definitiv nichts machen kann, weil er auch die Lizenzen für sowas gar nicht hat und das müsste man dann direkt mit WEP besprechen, was dann sozusagen meine nächste Anlaufstelle war. Das war auch nicht wirklich problematisch. Da war auch relativ schnell jemand, mit dem ich da sprechen konnte. Na, weil das ist keine große Firma in dem Sinne. Ja. Da wird wahrscheinlich, ich war da noch nie, keine Ahnung, aber da gibt es wahrscheinlich, dass die heißen World Events Production und dahinter steht noch Koppler Communications. Also noch eine etwas größere Firma. Und WEP ist im Prinzip nichts anderes als ein Teil von Koppler Communications. Und ich habe dann sowohl halt mit dem Herrn Koppler gesprochen, als auch mit seiner Assistentin, beziehungsweise mit der Frau, die dafür zuständig war, das war die Tiffany Ilardi. Und seit 2005 hatte ich da halt tatsächlich Kontakt mit denen und habe dann halt mit denen gesprochen, wie das, welche Ideen und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, lief es ja noch über Publisher hinaus und dementsprechend wartete dann alles auf einen möglichen Publisher, aber das ist ja im Film- und Videospielgeschäft ist es ja nicht unüblich, dass da gewisse Sachen diskutiert werden, teilweise bis kurz vor die Fertigstellung, bis kurz vor die Unterschrift gebracht werden. Und dann gibt es eine kleine Sache und das ganze Ding ist dann auseinandergebrochen. Also das, da muss man doch mal auf IMDb ein bisschen bei Filmen nachlesen und so weiter. Da gibt's so viele Sachen, die das beschreiben, wie das da läuft. Und ähnlich läuft's im Spielgeschäft eigentlich auch. Und dementsprechend viel geredet, aber erstmal nichts passiert, sozusagen, zu dem Zeitpunkt.
Und Aber irgendwann, die Lizenz hast du ja irgendwann dann bekommen, ne?
Ja, naja, die Lizenz habe ich ja dann, als es dann ernst wurde, mit Kickstarter und mit Blink, das war ja, vorher war ja Blink, bevor das ernst wurde und so weiter, habe ich natürlich logischerweise alles mit WEP geklärt und das war auch alles klar und dementsprechend hatte ich dann halt auch dann die Lizenz dafür da.
Erzählst du, was kostet so eine Lizenz? Was kostet das?
Diese Lizenz hat mich 15.000 Euro gekostet, aus meiner eigenen Tasche.
15.000 Euro dafür, dass du Saber Rider, also was darfst du mit der Lizenz machen?
Videospiele.
Nur Videospiele?
Videospiele auf allen möglichen Plattformen. Also ich habe wirklich, ich hatte sogar Retro-Plattformen mit
direkt. Ja, ich weiß, ich kann mich erinnern. Dreamcast wolltest du haben, mal zu machen und so.
Ja, ne? Dreamcast war ja im Prinzip die Hauptplattform tatsächlich, mehr oder weniger. Also ich habe halt wirklich versucht, mich da so weit abzusichern. Immer schon so einen hohen, also ich muss mich korrigieren, die 15.000 K, die sind nicht komplett aus meiner eigenen Tasche. Das ist natürlich Bullshit. Aber ich muss mal rechnen. 6.000 Euro waren komplett von mir, aus meiner eigenen Tasche. Die anderen Sachen, ich habe da so viel Geld reingehauen, das ist der Wahnsinn.
Wir kommen gleich drauf. Ich versuche das Pflaster langsam zu ziehen. Ganz langsam. Okay, aber hast du die immer noch, die Lizenz?
Die Lizenz ist jetzt ausgelaufen. Das heißt, wenn man das vielleicht auf irgendeine Art und Weise fertigstellen will, müsste man dann erstmal nochmal wieder mit WEP sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass sie sicherlich auch interessiert wären, das Ganze fertigzustellen. Und ich glaube jetzt nicht, dass die nochmal 15.000 Euro wollen.
Also nicht von dir zumindest.
Nee, generell. Also ich glaube nicht, dass... Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt die ganzen Jahre, wie ich jetzt die 6 Jahre, habe ich mit niemandem gesprochen. Okay. Auch nicht mit WEP.
Okay, gut. Also irgendwie hast du die Lizenz dann bekommen, ne? Und ich habe das immer gesehen, dass du dann auch von, ja, ich weiß, also muss mir das gleich mal erläutern, von allen möglichen Leuten oder von denen selber, das weiß ich nicht, hast du ja auch Zeichnungen bekommen aus der Serie, ne? Also irgendwelche, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert bei der Zeichentrickproduktion, aber es sind wie Folien, ne? Die auf dem Belichtungstisch oder sowas gelegt.
Cells, ja. Ja. Die gibt's ja im Prinzip. Cells an sich für Animes sind easy zu kriegen. Da brauchen wir im Prinzip nur mal auf eBay oder auf Yahoo Japan oder so gucken. Da für jede Serie tausende Cells werden dir da quasi hinterhergeschmissen. Warte mal ganz kurz, ich kann dir, guck mal da hoch. Siehst du das, den City Hunter da oben?
Ja, tatsächlich, ist ja das lustig. Das ist eine Originalfolie aus der Produktion.
Das Ding habe ich aus tatsächlich von der Japan Expo aus Paris mitgebracht. Das Ding, da stand ich da, 150 Euro tatsächlich. Ich stand da, nimmst du das jetzt mit? Nimmst du das mit? Ich, scheiße, jetzt nehme ich das mit.
Ja, du bist klüger gewesen als ich. Ich weiß noch, als ich ich weiß nicht mehr, ob ich mit dir, Tobi, da war. Wir waren auf irgendeiner Messe, irgendeiner Expo, ja. Und man konnte da waren die Star Wars Darsteller, ne? Aber jetzt, da war jetzt nicht Luke Skywalker und Leia und Han Solo, sondern da war Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber der Darsteller von Darth Vader, der ist ja inzwischen auch schon gestorben. David Prowse. Und es hätte auch 150 Euro gekostet, dem halt irgendwie die Hand zu schütteln und mit dem halt zu quatschen. Und ich habe halt hin und her überlegt und im Nachhinein, jetzt 10 Jahre später oder so, ärgere ich mich, weil der ist halt kurz danach gestorben. Und wann hast du schon mal die Möglichkeit, Darth Vader die Hand zu schütteln, ne? Also dem echten fucking Darth Vader. Aber gut,
das ist 150 Euro Lehrgeld gewesen. Ich kann das natürlich komplett nachvollziehen, was du da jetzt gerade sagst. Ich muss aber auch sagen, in den letzten Jahren habe ich so für mich festgestellt, das ist zwar cool alles, aber im Endeffekt, selbst wenn es jetzt nicht geklappt hat, es bringt dich auch nicht um, so nach dem Motto.
Natürlich bringt es dich nicht um.
Nee, also ich meine, klar, es ist cool. Ich meine, ich stand 3 Meter vor Bud Spencer in Hamburg.
Ja.
Das war natürlich für mich mein Heldending da, so, weil Bud Spencer und Terence Hill und die alten Filme, die Western und so weiter, ist ja auch mein Ding.
Habe ich die nicht damals sogar an die Leute vermittelt, die diese Reportage gemacht haben für den Bud Spencer?
Ja, mit Film den, oder so? Ja. Der hat den Film ja zu Ende gemacht. Die haben sich ja getrennt, zwei, und die sind dann getrennte Wege gegangen und er hat das zu Ende gemacht, den Film, aber glaube ich, das Konzept dann natürlich geändert, aber mit Bud Spencer tatsächlich. Also das hat funktioniert.
Carlo Pedersoli oder so?
Ja, Carlo Pedersoli. Ja. Damals, wie gesagt, in Hamburg habe ich ihn getroffen, da war der mit, hat er sein Buch vorgestellt und so eine übelste Schlange von Leuten, die da, und ich hatte mir extra hier ein bisschen zwei Bilder ausgedruckt, weil normalerweise, ich bin absolut nicht der Typ für Autogramme. Mich interessiert das nicht, weil ich kann damit nicht so viel anfangen. Aber in dem Fall war das eine Ausnahme. Ich noch mir extra so ein cooles Bild ausgedruckt und dann hieß es, nur wer das Buch gekauft hat und dann kommt gar nicht erst in die Reihe rein und naja, ich habe dann den Nachmittag dort gewartet, bis die dann alle weg waren und so weiter. Und dann ist der ja nochmal vorgekommen, wegen der Presse und so weiter. Und da habe ich mich mit meinem Nintendo 3DS hingestellt, 3D-Kamera angemacht und Bud Spencer in 3D fotografiert, weil ich nichts anderes dabei hatte. Den haben wir
heute noch. Ja, sehr gut.
Ja, ja.
Der konnte das sogar Deutsch.
Ja, aber er hat damals gemeint, naja, ich habe viel vergessen und der hat da sein Standardprogramm runtergerattert im Endeffekt. Aber gut, das ist egal. Ich habe ihn gesehen, war cool, ohne Frage, aber da habe ich halt auch festgestellt, naja, hätte ich ihn jetzt nicht gesehen, stände ich jetzt nicht anders da als vorher in dem Sinne. Es ist also deswegen, also ich meine, natürlich ist es immer cool, aber wenn ich da so manche Sachen im Internet sehe, wie da manche hinterher sind und wie die Leuten auf den Sack gehen. da habe ich neulich was gelesen von Keanu Reeves, dass der der übelst coole Typ sein und egal wer kommt, der kriegt sein Autogramm, aber da hat es wohl einer so hart übertrieben, dass der den einfach nur noch gesagt hat, hier, nimm dein scheiß Autogramm und jetzt verpiss dich, weil das ist für den Mann wohl absolut unüblich, dass der so hart drauf ist, aber in dem Moment ging es wohl nicht anders und da habe ich mir so gedacht, Alter, warum machen die Leute sowas? Lass die doch in Ruhe, Mann!
Ich kenne den, ich kenne diesen Zwiespalt, heißt das, ne? Wenn man überlegt, so gehst du den Leuten auf die Nüsse oder halt willst du das kriegen? Aber gut, zurück zu Saber Rider.
Ein Moment noch, ich hatte so vor 2-3 Jahren mal einen Vortrag gesehen über diese Animation Cells. Da ging es irgendwie um die, darum halt diese alten Sachen überhaupt zu erhalten. Und anscheinend ist das bei den Animation Studios so in Japan, die schmeißen die in irgendeinen Keller. Und der Typ hat sich halt dafür interessiert und ist nach Japan gegangen und musste wirklich die so ein bisschen drum betteln, dass sie das überhaupt rauskramen, weil für die war das quasi Müll. Also die haben das irgendwo vergraben und keiner hat sich dafür interessiert und überhaupt dahin zu kommen, dass sich jemand mit dir damit beschäftigt, ne, diese Sachen da wieder rauszuholen, war schon zu viel meistens für die Studios. Also das wird wirklich nicht sehr geschätzt.
Die Cells im Endeffekt, man muss es klar sagen, wie es ist, wenn der Film oder wenn das einmal fotografiert und auf Film gebannt wurde, auf 35 mm, manches wurde auf 16 mm nur gecaptured, dann waren die Cells einfach mal Müll. Ich hatte von Saber Rider eine Cell-Sequenz von einem Hyperjumper, die da quasi aufs Bild zukommt und qualmt wie Sau kurz vorm Abstürzen war. Das waren, keine Ahnung, 6, 7 Frames oder sowas. Und für diese Sequenz hatte ich tatsächlich alle Frames, alle Cells. Und die habe ich tatsächlich dann mal gescannt und habe dann die Animation sozusagen dann nochmal neu aufgemacht. Ich müsste irgendwo habe ich das noch. Ich habe nichts weggeschmissen, ist alles da. und die habe ich dann tatsächlich nochmal neu digitalisiert, einfach nur für Just for Fun, um zu gucken, wie es funktioniert, weil du siehst ja, hast ja die Nummern an der Seite und so weiter und dann konntest du das und dann habe ich dann eine schöne Sequenz sozusagen hingekriegt, aber im Grunde genommen ist das unnütz, weil du hast ja das alles schon auf Film und den Film, das ist das, was wichtig ist für die. Wenn sie den digitalisiert haben mit 4K, 8K irgendwann mal selbst, dann ist es wahrscheinlich auch obsoliert, nehme ich mal an.
Saber Rider. So, jetzt hast du die Lizenz ne? Und dann hast du die Idee gehabt, das Spiel zu machen und struggle damit, einen Producer zu finden. Dann hast du es ja versucht, selber zu finanzieren, schätze ich mal, oder?
Ich habe versucht, es ja auch unter anderem, also ich habe wirklich sozusagen alles versucht, um irgendwie das Ganze ans Laufen zu bekommen, wo ich teilweise selbst von mir selbst überrascht war, dass ich da überhaupt so viel Elan an den Tag gelegt habe, weil das eigentlich gar nicht zu mir passt.
Okay.
Was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, ich habe eine sehr, sehr beschissene ADHS-Erkrankung. Und zwar auf eine ganz üble Art und Weise, da gibt so viele verschiedene Mixsorten und ADHS ist eigentlich ein ganz beschissener Begriff, weil da so viel drunter fällt. Da gibt es ADS, ADHS, also manchmal hyperaktiv, manchmal bist du komplett nicht aktiv. Es gibt so viele Mischformen und ich habe natürlich so eine ganz beschissene Mischform. Alleine das Diagnostizieren im Erwachsenenalter ist der absolute Wahnsinn. Und dementsprechend, mir sind jetzt ein paar Sachen bewusst geworden, dadurch, dass ich das jetzt alles so weiß. Deswegen kann ich auch sagen, für mich absolut atypisch, dass ich das alles überhaupt so lange durchgezogen habe, das Ganze. Aber das sollte eigentlich nur zeigen, dass es mir damit wirklich ernst war, offensichtlich.
Dann hast du auf der ersten Crowdfunding-Plattform, hast du ja schon das Projekt vorgestellt, ne? Auch für welche Konsolen das Ganze rauskommen sollte. Dreamcast, hast du ja gesagt, war eines der Hauptplattformen. Also sollte mehr oder weniger für alles rauskommen, was da so zeitgenössisch am Start war. Ne? Auch für die modernen Konsolen, also PlayStation 3 und Xbox 360 und so.
Bei dem Kickstarter und so weiter ging es ja auch darum, also generell, wenn man einen Kickstarter macht, dann muss man ja auch sich erstmal überlegen, welche Leute du ansprechen möchtest. Und rausfinden, welche Leute denn überhaupt für dich da was plätschen wollen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, das Ding kommt auf ein ganz, ich sag jetzt mal, das wäre ein Handyspiel geworden. Ich glaube nicht, dass jemand das finanziert hätte, weil die Leute bei sowas kein Interesse haben, dass das ein Handyspiel ist. Zu dem Zeitpunkt war Dreamcast einer der Konsolen, wo Homebrew relativ gut funktioniert hatte, zu dem Zeitpunkt schon. Und auch recht viel Homebrew regelmäßig gemacht wurde und Homebrew auch tatsächlich verkauft worden ist. Auch von Publishern zu dem Zeitpunkt schon. Da gab es ja Redspot gab es in, weiß gar nicht wo die, also hier aus Deutschland waren die auch, die haben ja einiges für Dreamcast hergestellt und so weiter. Und das war unter anderem auch der Ausschlaggeber zu sagen, ich gucke mir das mal mit Dreamcast an, wie da sozusagen die Fanbase ist und was da so geht. Und das war eigentlich eins der ausschlaggebenden Punkte zu sagen, okay, Dreamcast ist mit einer der Hauptplattformen, weil die Leute da Interesse haben, da sozusagen noch mit Spiele zu spielen und auch zu kaufen. Mittlerweile ist das ja üblich bei allen Konsolen geworden. Du kannst ja mittlerweile sogar neue NES-Spiele kaufen. Also hält sich alles noch in Grenzen.
Wir sind da schon ein bisschen weiter inzwischen.
Genau, Produktion gibt es ja Limited. Wie heißen die? Limited Run. Genau, Limited Run. Ich habe hier Limited Run machen ja solche Sachen und so weiter und so weiter. Viele sind da jetzt kein Fan von Limited Run, warum auch immer. Aber solche Sachen sind ja möglich. Und dementsprechend ist damals Dreamcast mit zur Hauptplattform geworden. Das hat aber auch nur funktioniert, weil ich ein Team gefunden hatte, die eine entsprechende Framework hatten und da relativ gleich loslegen konnten. Aber zu sagen, ich mache das Spiel nur für Dreamcast, das wäre aber auch zu kurzsichtig gewesen, weil ich bin mir nicht sicher, ob das damit finanziert worden wäre oder nicht. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, dass auf so einer älteren Konsole sozusagen exklusiv zu machen, weil dann versandet es.
Und dann vor allen Dingen nur Dreamcast wäre halt eine relativ kleine Zielgruppe geworden. Ne?
Also ja,
die hat sich jetzt nicht allzu häufig verkauft in Deutschland, die Konsole.
Nee, das leider nicht. Naja gut, ich meine, das aber wie gesagt, dann war das Dreamcast und die hatten aber die Engine, die war halt multiplattformfähig. Die hatte Dreamcast plus alle möglichen anderen Konsolen. Das war ihre eigene Framework. Das ist aber besonders zu dem Zeitpunkt, wo das dann in die heiße Phase ging, gab es nichts anderes in dem Sinne. Da gab es gab's Unity und solchen Kram, klar, ohne Frage, aber das ist eben ja mal auf die neuesten Plattformen und nicht auf sich eine alte Plattform. Und dementsprechend blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als auch zu sagen, okay, wir müssen es mit einer Framework versuchen, was da irgendwelche Leute aufgestellt haben, und ich muss mich halt dann auch auf diese Leute dann halt auch verlassen. Das hat sich dann einige Zeit später als nicht so gut rausgestellt.
Du hattest, glaube ich, erst vor, das Ganze als 3D Spiel rauszubringen. Ne?
Auf dem 3DS, ja, na, unter anderem mit 3DS. 3DS sollte eigentlich, sollte die Hauptkonsole sein, aber da war zum einen das Material, was wir als Trailermaterial benutzt hatten, als wir den Kickstarter angefangen hatten, das ist total komplett durchgefallen bei den Leuten. Aber das ist das Material, das habe ich nicht gemacht gehabt. Ich hatte das, ich hatte damals für den 3DS mich mit jemandem zusammengeschlossen, der selber auf dem 3DS produziert hat. Also der hat Spiele produziert, war offizieller Entwickler und alles, und seine Spiele, die der gemacht hat, die waren sehr gut und sehr komplex und sehr viel Arbeit drin. Also
kannst du sagen, wer das war?
Das lasse ich jetzt mal hier, weil da gab es nämlich dann auch rechtliche Sachen, weil nachdem dann der Kickstarter plötzlich erfolgreich war, hatte ich nämlich dann standen natürlich dann plötzlich wieder Leute auf der Matte, die dann plötzlich nach Geld geschrien hatten, obwohl das so nicht funktioniert und auch nie ausgemacht war. Also das ist, wenn Geld, sobald Geld irgendwo, das habe ich gelernt, sobald irgendwo Geld eine Rolle spielt, werden die Leute einfach kompliziert. Teilweise. Das ist
komisch, ne?
Was heißt komisch?
Habe ich dir schon die Rechnung für heute geschickt?
Es ist ja ein Stück weit logischerweise nachvollziehbar. Ich meine, alle wollen irgendwie leben, aber für Projekt ist das manchmal ein echtes Problem, wenn da irgendwelche Fässer aufgemacht werden, die da gerade überhaupt nicht hinpassen oder überhaupt nicht gerechtfertigt waren zu dem Zeitpunkt. Das Problem war, als ich das mit dem 3DS Menschen gemacht hatte, der hat das alles irgendwie, naja, ich hatte keinen Einblick in die ganze Sache, der hat mich auch keinen Einblick gewähren lassen irgendwie. Mhm. Da war halt das alles irgendwie für sich selber, und dann kam plötzlich das Material, wo ich mir dann denke, und das jetzt einen Tag vorm Kickstarter anfangen, so nach dem Motto, das eingebaut, und dementsprechend waren dann auch die Reaktionen. Ich hatte aber da schon selber Material und so weiter auch noch für selber zusammengestellt gehabt und so weiter. Quasi eine Art Plan B, den ich dann auch greifen musste. Ich wäre aber glücklich gewesen, wenn ich nicht immer auf irgendwelche Plan Bs greifen müsste. Dass einfach mal was klappt, wie man sich da so vorstellt, das hat aber nicht geklappt. Dementsprechend musste ich sozusagen kurzfristig nochmal die ganze Kampagne sozusagen leicht umstellen, von 3DS-Fokus erstmal weg. Dann kam dann der Dreamcast-Fokus. Wie gesagt, das war mein Plan B. Und der hatte glücklicherweise dann halt auch funktioniert. Aber zu welchem Preis? Also
Ich weiß nur, dass sich das Spiel hat sich halt in visuellen Stil hat sich das entwickelt. Also ich weiß, dass in der ersten Version, die ich so gesehen habe und die glaube ich, auch gezeigt wurde, was die ganzen Renderings anging und Animationen, waren das Sachen, die der Philipp unter anderem erstellt hat?
Ja, das war die 3D-Variante.
Genau.
Ich hatte ja überall die Jahre an vielen verschiedenen Varianten oder an mehreren verschiedenen Varianten gebastelt gehabt. Und die 3DS, ursprüngliche 3DS-Variante, da sollte ja mehr ein Run-and-Gun-Shooter werden wie Sin and Punishment ähnlich, weil das mit dem 3DS und 3D und so, das hat alles ziemlich gut funktioniert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch 3DS-Dev-Kits hier rumstehen und konnte gewisse Sachen auf dem 3D, auf dem Dev-Kit sozusagen mir angucken, bauen und so weiter, die Sachen in 3D mir angucken und so, und dann konnte ich dann halt schon sagen, okay, das könnte sehr, sehr gut funktionieren.
Auf jeden Fall. Das sah halt super interessant aus, was Philipp da gebaut hat. Ne? Philipp war auch also bei uns im Kurs, bei Tobi und mir, der saß ganz hinten und hat so einen Rail-Shooter gemacht als Abschlussprojekt in der Games Academy und war 3D-technisch ziemlich gut unterwegs, hat da ordentlich was hinbekommen. Ich war aber nicht gehuckt bei den ersten Ankündigungen von dem Saber Rider-Spiel mit den 3D-Sachen, sondern ich fand die 2D-Variante, der Sidescroller, also das, wo auch die Demo dann viel später rausgekommen ist, also, das Spiel, das kaufe ich.
Also, ne? Das Problem, warum ich dann wieder abgekommen bin von der 3D-Variante, ist einfach mal, wir haben die 3D-Variante, die Videos sind online, die kann man in YouTube sich angucken, die drei Levels, die wir gebaut haben. Die haben wir damals in Unreal UDK haben wir das gebaut. Die Modelle, und das ist ja der Philipp, der hat so krasse Arbeit gemacht, und das ist einer der wenigen, die am Projekt mitgearbeitet haben, der wirklich das Projekt soweit verstanden hat, muss ich mal knallhart sagen. Das war nämlich wir kommen vielleicht nachher nochmal auf gewisse Probleme zu sprechen. Aber Philipp ist definitiv einer der gewesen, der null Probleme bei dem ganzen Projekt gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Das muss man mal so sagen, wie es ist. Und es ist halt, das ist auch einer der Menschen bei dem Projekt, mit denen ich auch immer super gerne gesprochen habe und wo es mir auch ehrlich fehlt, wie gesagt, da weiter Kontakt zu haben. Also der hat so coole Sachen gemacht. Dann haben wir ja noch den Rembrandt, das Rembrandt-Video gemacht, quasi die Demonstration. Da hat er sich ja auch so hart mit reingehängt in das ganze Teil und so weiter. Also das ist der absolute Wahnsinn. Die Arbeit, die er da reingesteckt hat, ist ein Grund, warum ich heute so oft an das Projekt denke und massiv am Kotzen bin, dass es bisher nicht funktioniert hat. Hm. Weil da so viel Arbeit und so viel Energie und so viel Schmerzen und Pain und Tränen reingeflossen sind und das nicht nur von meiner Seite, dass das echt traurig ist.
Ja, ich meine, das ist halt viel rumgekommen, ne? Wenn man sich die beiden Crowdfunding-Projekte anguckt, sind ja zwei separate gewesen, ne? Einmal auf Pling und dann einmal auf Kickstarter, siehst du ja, dass die Leute extrem viel Enthusiasmus da reingelegt haben, ne? Also was sie sich erhofft haben von den Projekten, was sie sich erhofft haben von ihren Pledges. Dazu muss man auch sagen, dass die rechtliche Situation damals vielleicht nicht ganz so eindeutig war, wie das heute der Fall ist. Also, ne, wenn so ein Projekt nicht finanziert wird, was mit den Funds passiert und so weiter und so fort.
Wie ist also, das da heute? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich seit 5 Jahren nicht mehr mit dem ganzen Kram. Also ich bin wirklich seit 5 Jahren aus allen raus. Also ich habe wirklich 5 Jahre mich hier zurückgezogen und
ich
habe keinen gesprochen, mit niemanden gesehen, nirgendwo gewesen, deswegen weiß ich noch nicht mal. Um das mal klar zu machen, ich habe es verpasst, dass Eckhard Welle gestorben ist. Ich habe es ein Jahr später erfahren.
Ja.
Und das, ja. Ich musste weinen, Mann. Da ist ich habe mit dem telefoniert, der war ja selber hinterher und hat mir Sachen geliefert und hat mit mir Voice-Overs gemacht und so weiter. Und ein Jahr später kriege ich mit am Jubiläum, dass es den Mann gar nicht mehr gibt.
Man muss dazu sagen, dass es der Synchronsprecher von Saber Rider im Deutschen ist, ne? Der ist, vor 2-3 Jahren oder so ist der gestorben. Aber, 2. Ja, heutzutage ist das, glaube ich, gang und gäbe und auch Common Sense, wenn du ein Kickstarter-Projekt unterstützt, ein Crowdfunding-Projekt unterstützt, das ist immer ein Glücksspiel. Und du investierst da Geld, wie viel auch immer, ne, das kommt ja ein bisschen auf das Projekt an. Wenn das Projekt am Ende nicht umgesetzt wird, hast du keine rechtliche Handhabe, da irgendwie dein Geld zurückzufordern. Es gibt Firmen, die erstatten dir das oder sonst irgendwie, aber ansonsten ist das Risikokapitalgebung, mehr oder weniger. Ne?
Wenn es weg ist, ist es weg.
Aber war das damals war
ja ähnlich.
Ja, genau, aber das war noch nicht so gelebt. Das ist eben der Unterschied. Ne? Wenn du relativ früh dabei bist, dann erwartest du da mehr oder weniger, also zumindest kommt mir das so vor, bei den Kommentaren, die ich mir da durchgelesen habe, bei den Projekten darunter, dann erwartest du irgendwie, wenn das nicht umgesetzt wird, dann kriege ich mein Geld auch zurück.
Ja, ich finde, die frühen Kickstarter-Tage, die waren wirklich so extrem viel, wie nennt man das, Wunschprojektion.
Ja, total.
Na, alle dachten, boah, das ist jetzt mein Wunschding wird erfüllt, also erfüllt sich einfach instant. So wurde das gelebt damals.
Naja, ich meine, das Problem an der Sache ist, Geld ist nicht alles bei einem Projekt. Bei so einem Projekt, egal was du machst, ob es Videospiele oder was auch immer, wenn du ein Projekt machst, ist Geld mit das Wichtigste, aber Geld ist nicht alles. Und alles, was außerhalb des Geldes ist, kann auch dazu führen, dass ein Projekt einfach mal nicht zustande kommt, knallhart gesagt. Und da gibt's mit Sicherheit genügend Projekte, wo das dann halt so ist, wie es halt ist und wie es dann halt läuft.
Auf jeden Fall, gerade bei Videospielprojekten, grob überschlagen, 90% aller Crowdfunding-Videospielprojekte schaffen es nicht.
Echt jetzt? Krass.
Ja, das ist eine sehr hochvolatile Kategorie bei Crowdfunding-Projekten. Das wird immer alles überschattet von Star Citizen, ne? Weil das A, ein Spiel ist und B, das erfolgreichste Kickstarter-Projekt weltweit. Das ist halt so ein bisschen abstrus, aber ganz viele andere Spieleprojekte, die Kickstarter sind, die schaffen es nicht. Ja, die schaffen es nicht so, dass du sie irgendwann mal spielbar bekommst. Und das ist halt sehr schade. Aber das zeigt auch einfach vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher, wie kompliziert Videospielentwicklung am Ende ist und von wie vielen Faktoren das abhängig ist und am Ende auch von wie vielen Menschen. Und vielleicht ist es ja, na, kannst du vielleicht noch mal was drüber erzählen, aber vielleicht ist es ja bei dir auch der entscheidende Faktor gewesen, dass du, auch wenn du die Idee dazu hast, das Spiel zu machen, am Ende ja abhängig bist von ganz, ganz vielen Menschen, mit denen das Projekt umgesetzt werden muss.
Da kann ich euch ein ganz gutes Beispiel geben. Ein sehr gutes Beispiel.
Ja, dann schieß mal los.
Ich bin gespannt. Wie sicherlich jeder mitbekommen hat, habe ich ganz am Anfang von dem Kickstarter mit Simon zusammengearbeitet. Simon Butler, der Grafiker von Ocean. Aus England.
Ah, ja, den kenne ich sogar aus dem Podcast.
Ja, so. Das war alles eine super tolle Sache anfänglich. Und
war das der die Hintergründe gemacht hat? Oder?
Nein, das war Henk Nieburg für die Hintergründe. Und der hat seine Arbeit
ordentlich
bestens gemacht. Darum geht's auch nicht. Es geht tatsächlich um den Spriter. Also es geht tatsächlich um die Sprites, Hero Sprites und so weiter. Damit hatte er ja angefangen und wie gesagt, Simon Butler war damals an Bord gekommen. Ich hatte mir damals halt auch ein bisschen was darunter versprochen, weil er ja ein Veteran ist von früher, die kennen das, den Ablauf und alles und vieles kannte ich damals nicht. Ich habe so ein Spiel noch nie gemacht und selbst wenn selbst wenn man in der Games Academy, wo ihr ja wart, das erste Mal so ein Spiel macht, da weiß man das ja alles so auch noch nicht. Das muss man, und selbst wenn man gewisse Sachen auf dem Papier weiß, dann ist das in der Praxis immer mal noch ein bisschen anders. Aber wie dem auch sei, ich hatte damals den Simon Butler im Team, ehemaliger Ocean-Mitarbeiter, hat an vielen Spielen früher mitgearbeitet und so weiter, kann man nachgoogeln, an was, und der macht halt auch seine Podcasts und so weiter und wie auch immer, ist ziemlich online unterwegs. Und dann fingen die Probleme an. Wir haben er sollte die Sprites für die Charaktere machen.
Hättest du uns mal genommen, Chris?
Naja, gut, aber könnt ihr Pixelart? Das war in dem
Fall. Weil, weißt du, was unser Abschlussprojekt war? Wir haben für Nintendo DS einen Klon von Zelda Minish Cap gemacht.
Oh, krass. Cool.
Ja. Hinterher ist man immer schlauer.
Naja, ich hatte dann, wie gesagt, den Menschen an der Hand, der sollte dann die Figuren pixeln und das hat der ja auch in dem Sinne gemacht. Der Style aber hat im Prinzip überhaupt nicht funktioniert. Dann war es halt so, dass ich habe jeden Tag mit dem Mann über Skype geschattet, also geschrieben. Der hat mir immer mal abgekaut. Ist gelabert, wir haben bestimmt jeden Tag locker anderthalb Stunden, bevor es losging, überhaupt erstmal. Und dann hat er immer alles nochmal nachgefunden. Ich musste den jeden Tag erneut erklären, wie was funktioniert, wie das sein soll und planen können. Immer wieder so gefragt, als wenn ich dem das noch nie gesagt hätte. Habe ich dann irgendwann angefangen, selber seine Cheats nachzuarbeiten, weil das Problem ist, die Charaktere, die haben eine Handfeuerwaffe in dem Spiel, auch in der Serie, und kein Rifle. Die Spiele, die ein Rifle haben, wie Contra oder sowas, die sind immer so gemalt gewesen, dass egal wie die sich gedreht haben, die wurden quasi gespiegelt sozusagen. Das hat aber, wenn du eine Knarre in der Hand hast, dann ist das ein bisschen schwierig, weil es gibt
Spiele, können wir nachvollziehen, die machen das, mit einem Charakter, der nur auf einer Seite einen Handschuh hat. Also unser war auch nicht symmetrisch.
Ja, und dementsprechend müssen, ich wollte aber, weil wir ja auch auf relativ capable Systems arbeiten, wollte ich halt im Prinzip so viele Sprites wie möglich, und deswegen wollte ich die von zwei Seiten, also von beiden Seiten ordentlich gemalt haben. So, und aber dann hast du halt viele Details, wie dann hat der eine hier eine Flagge und da noch und da noch. Der hat die kleinen Details halt auch total vergessen, teilweise, wo ich dann selber nochmal nachpixeln musste. Es wurde immer schlimmer. Irgendwann kam da nicht mehr viel. Ich habe meine Liste, wo ich sage, ich hätte das gern so, wurde überhaupt nicht mehr abgearbeitet, und dementsprechend habe ich den dann einfach irgendwann gefeuert. Weil ich sage, dass das so nicht mehr funktioniert. Es tut mir auch leid, ich habe es versucht, aber auf die Art und Weise kann ich mir das nicht vorstellen. Es funktioniert nicht. Das Problem ist natürlich, er wurde monatlich bezahlt. Dementsprechend hat er ja schon ordentlich Geld gekriegt. Das Geld war weg, oder war dementsprechend, und das Material, was ich am Tisch hatte, das habe ich in den Ordner geschoben, wo Trash drinnen steht. So, dann musste ich, das heißt, die ganzen Figuren, Müll, alles nochmal von vorne anfangen. Mit jemand anders natürlich. Ukrainischer Artist von Pixel.com, da gibt's so einen Pixel-Artist, komplett geile Dinger gemacht, haben wir zusammen geartistet, war auch natürlich nicht so teuer dementsprechend und geile Sachen und die Figur beziehungsweise und die Sachen, die in der Demo gelandet sind, die ja jetzt noch verfügbar ist, das sind noch alte Sprites. Das sind gar nicht die neuen Sprites. Das ist, ich habe alle Sheets komplett, sind komplett überarbeitet, alle Heroes fertig. Ich habe Material für mindestens 3 Saber Rider Spiele, Pixel Art Material für alle möglichen Ansichten. Ich könnte in Space Harriers Saber Rider machen, ich könnte in Side Scroller machen, ich könnte einen Shooter machen.
Womit hast du die Demo gemacht? Mit welcher Engine? Die letzte, die rausgekommen ist oder die einzige?
Die spielbare Demo für den Dreamcast. Na, das ist die proprietäre Engine gewesen von denen. Das ist dementsprechend auch nicht so ohne weiteres zu sagen, ich porte das mal woanders hin oder sowas. Und die Framework, wie gesagt, ich habe den Source Code und alles, aber nicht zu der Framework von denen, was ihr Eigentum war. Also ich kann zwar kompilieren in dem Sinne, aber eine neue Version von der Framework habe ich natürlich nicht. Ich glaube aber, das ist auch mittlerweile eben nicht mehr wirklich nötig. Denn ich habe in den letzten Jahren ist Saber Rider bereits auf GoTOD 3.5 beziehungsweise jetzt auf 4 geportet worden. Mhm. Also nicht komplett, aber es gibt einen Source Code dafür und es gibt eine N64 Demo. Mhm. Ja, wir haben, das ist eher Zufall. Da gibt's eine neue Library, die nennt sich LibDragon auf N64. Damit kann man sozusagen.
Ja, ist ganz neu.
Ja, das ist richtig neu, aber richtig krass. Und da war einer dabei, der hat eine 2D-Demo gebaut und auf dem N64 gibt's ja 2D nicht wirklich viel. Und nicht so wirklich gut teilweise, weil das ja dann auch blurry war und so weiter. Und der hat eine Demo gebaut und der hatte aber kein Material, also keine Art. Und der hat irgendwelches Art aus irgendwo billige, das sah übel eklig aus, alles, was er da genommen hat.
Programmierer-Art.
Aber die Technik und das, was der gemacht hat, hatte Potenzial. Und da bin ich dann mal an den rangetreten und habe gesagt, ich habe da echtes Material und ich habe, willst du denn nicht mal das damit probieren? Das hat er auch gemacht. Und mit der Demo ist im Prinzip klar geworden, dass so wie wir es damals auf dem Dreamcast gemacht hat, 1:1 auf dem N64 umsetzbar wäre. Also von der 2D-Grafik, von den Layern und so weiter.
Ja, die Effekte sind ja am Ende das Entscheidende, ne? Also je nachdem, wie viele Sprites du dann gleichzeitig auf dem Monitor zeigst, in welcher Framerate auch immer es dann läuft, das ist der entscheidende Faktor. Ne?
Also das erste Level, die Grafik mit den Frames, die Demo hatte noch keine, die hatte nur einen Player, aber noch keine Animes drin. Aber es lief mit mehr als 60 FPS und wir haben ausgerechnet, dass selbst mit dem ganzen Aufkommen der Gegner dürfte das nicht weniger wären. Also wie gesagt, da geistert tatsächlich, ich habe noch ein Video davon, es war auch bloß eine Demo, aber funktioniert tatsächlich auch auf N64. Wie gesagt, GoDot funktioniert auch. Ich habe das Projekt nie ganz aufgegeben. Ich habe immer irgendwie versucht, bis jetzt das Ganze irgendwie vielleicht sogar noch irgendwie zu Ende zu kriegen.
Ich mache ja immer die Schnupperkurse, Chris, an der Games Academy für die Game Designer. Ne? Mhm. Das ist immer so ein 3-Tages-Intensivkurs über 8 Stunden pro Tag. Hast du so, keine Ahnung was, mal 10, mal 6, mal 15 Leute drin, die halt sich überlegen, ob sie an die Games Academy gehen wollen. Und bei denen mache ich immer so einen Crashkurs in Unity und erstelle in den 3 Tagen immer einen Unity-Sidescroller. Nehmen immer was aus dem Asset Store, irgendwie Lucky Fox oder so nennt sich das. Das ist halt so ein Fuchs mit so Hintergründen. Und dann müssen sie auch selber was da rein spriten. Das wäre natürlich was, dort ein paar Sprites von Saber Rider mit reinzupacken. Ja, weil ein 2D-Jump'n'Run mit Schießen, das ist relativ einfach in Unity umzusetzen. Wenn ich das in 3 Tagen mit so einem Spiel hinkriege. Na, das Entscheidende ist dann die Snappiness. Also sprich, dass der Charakter nicht slidet, ne, dass das alles pixel-perfect und so weiter funktioniert. Mhm. Aber das stellst du bei Unity alles in einem Skript ein. Sogenannten Character-Controller beziehungsweise Character-Movement ist relativ einfach, sind vielleicht, weiß ich was, 60 Zeilen Code oder so. Also ist gar nicht so kompliziert. Und dann kommt es am Ende, also die Herausforderung ist am Ende natürlich, Levels zu kloppen, die ordentlich sind und die Spaß machen. Aber also wir sind heutzutage, will ich sagen, jetzt 2024 so weit, dass es nicht mehr an der Fähigkeit scheitert, dieses Spiel umzusetzen, sondern, also was wie es die Programmierung angeht, weil wenn ich das kann, der kein Programmierer ist, dann kann das auch wer anders, sondern tatsächlich die Assets in das Spiel reinzukriegen und das Ganze kurzweilig und unterhaltsam zu machen.
Das Tweaken, also, ne?
Das Tweaken ist wirklich das, was das Spiel vom okayen Spiel zum geilen Spiel macht, ist die Zeit, die du investierst, um das richtig, richtig gut zu machen, was
den Jump-Run-Teil angeht. Wo ich da das Demo-Level, also für die Demo, die auch verfügbar ist, überall, das habe ich ja gebaut, komplett.
Ja.
Vielleicht
machst du den Crashkurs mal mit.
Das hat eine Weile gedauert, das wirklich so zu bauen, dass es halt cool ist und geil spielbar ist und auch nicht langweilig ist, aber auch nicht übertrieben ist, weil man muss ja auch gucken, okay, hier kommen dann Sachen raus, da kommen Sachen raus und da kommen Gegner. Also dann hatten wir Gegner mit Timern und so weiter, dass dann nur 5 Stück rauskommen und nicht gleich 1000 oder sowas. Naja, das sind alles man muss halt auch dazu sagen, Unity hat ja seinen eigenen Editor.
Genau, der ist eine Menge wert. Das ist mir schon klar. Wenn du sowas erzählst.
Wir mussten noch zusätzlich zum Spiel, parallel wurde auch ein Editor gebaut.
Ja.
Also mit dem ich dann quasi, das hat natürlich für den Programmierer zusätzlich Zeit gekostet. Und hier muss ich dann halt auch gleich nochmal zu dem Thema kommen, was wir meinten, Geld versus die richtigen Leute finden. Der Programmierer war krass, der war richtig gut. Es ist nur ein Problem, wenn man an 3 oder 4 Projekten gleichzeitig arbeitet und das aber auch nicht kommuniziert. Ich habe die letzten drei Monate, von wo ich an Saber Rider gearbeitet habe, die waren so zäh, dass da kam kaum irgendwelche Neuerungen am Code. Ich habe die ganze Zeit an meinen Assets gebastelt, was viel Zeit gekostet hat und so weiter. Aber am Code ging es einfach nicht voran und ich wusste nicht warum. Ich habe mit den Leuten geredet und immer, dann kamen da irgendwelche Ausreden und krank und das. Es war eine Firma. Ich hatte ja das und jenes und bla und die, bis ich dann halt rausgefunden habe, dass die an 3 Projekten oder knapp 4 Projekten gleichzeitig arbeiten und dass der dann logischerweise keine Zeit hat, das richtig zu machen. Wenn ich dann bedenke, dass ein Editor plus das Spiel nebenbei läuft und es war auch nie die Rede davon, dass nur ein Programmierer an dem ganzen Ding sitzt. Ich habe das ja quasi outgesourced in dem Sinne. Nur das Problem an der Sache ist, die sitzen in den USA und da kann ich nicht einfach mal hin. Also das ist, ich habe halt wirklich die ganzen Schwierigkeiten, die man bekommen kann in einem Videospielprojekt, habe ich alle sozusagen am eigenen Leib gespürt. Und ich hatte rechtliche Auseinandersetzungen. Ich musste Anwälte nehmen, dafür Geld nehmen. Weil wir ja vorhin das Thema Kickstarter und wie das gehandelt ist mit Gambling und so weiter, das ist und dass das rechtlich alles ja damals noch nicht ganz so klar war. Das war so rechtlich unklar, dass ich wegen Betruges vor Gericht musste, weil einer von den Plingern der Meinung war, mich anzeigen zu müssen.
Ja gut. Ja.
Da musste ich nach Leipzig vor Gericht und alles, aber die Richterin hat das innerhalb von, keine Ahnung, 5 Minuten war ich wieder draußen.
Das stresst einen ja trotzdem.
Das ist so ein Thema. Ich habe einen Blutdruck von, ich bin damals in die OP mit meinen Augen mit einem Blutdruck von 200 reingegangen. Ich habe massiven hohen Blutdruck, ich nehme Tabletten, ich habe Depression, ich habe ich weiß nicht, wo mir manchmal der Kopf steht. Ich keine Ahnung, das Projekt, das hat mich echt massiv mitgenommen und das auch heute noch. Also
ja, deswegen ist das, ich will dir jetzt nicht hier Honig aus dem Maul rumschmieren, aber ich war glücklich, als du gesagt hast, dass du da Bock drauf hast, dieses Interview zu machen. Wirklich.
Ja.
Weil mir ist das ein Anliegen, ne? Weil wir uns vorher persönlich kennengelernt haben und ich von dem Projekt überzeugt war, ne, und auch dahinter gestanden haben. Letztendlich, als wir noch diese Art-Firma hatten damals, hast du mir die Artwords zur Verfügung gestellt. Ne? Die haben wir auch vertrieben. Hat am Ende keiner gekauft, aber sag mal so dahingestellt. Ist auch egal. Ne? Ist eher ein Problem der Plattform gewesen, als ein Problem des Inhalts. Aber das wäre halt richtig schade sonst, ne? Wenn du nirgendwo die Möglichkeit kriegen würdest, so wie du die jetzt hier hast, einfach mal zu erzählen, wie das ganze Projekt gelaufen ist. Ne? Und das ist halt immer schön, zu denken, dass man das alles besser kann. Uns geht's ja genauso, ne? Wir gucken uns die Spiele an, also Tobi und ich gucken uns die Spiele an und denken so, wie können die denn so blöd sein, ja? Oder was war das denn für eine komische Entscheidung? Wir bilden uns ja ein, weil wir das selber mal gelernt haben, dass wir da ein Urteil drüber geben können. Jetzt haben wir aber auch nur teilweise in der Branche selber gearbeitet, ne? Also bei mir waren es, keine Ahnung, fast 2 Jahre oder so, die ich selber Spieleentwickler war. Und Spieleentwicklung ist halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, hochkomplex und von zig Menschen abhängig. Ne? Die Zeiten sind vorbei, wo einer alleine ein Spiel machen kann. Und wenn das mal passiert, dann ist das halt echt eine Ausnahme, so Stardew Valley-mäßig. Und deswegen ist es gut.
So ein Mini-Indie-Spiel mit Glück und dass das dann ankommt wie Sau, wie hier Angry Birds, Flappy Bird hier, was da, das geht Das ist aber so ein Sechser im Lotto. Das ist wie im Sechser.
Genau, das ist ein Sechser im Lotto. Und oft ist es leider auch so, dass wenn so Leute das durchkriegen, ne, da ist Stardew Valley ein gutes Beispiel, gibt's halt auch genauso viele Negativbeispiele, so Phil Fish-mäßig von Fetz, ne, also Fes, diesem Puzzlespiel. Den hat das halt auch kaputt gemacht, ne, die Spieleentwicklung und die Toxizität und was es da nicht alles gibt.
Um es mal klarer zu machen, ich wurde gestalkt, ich wurde beleidigt. Einer der Stalker war der Grafiker, von dem wir vorhin gesprochen haben, wie heißt er denn, Simon? Der hat mich notorisch gestalkt auf allen Social-Media-Plattformen, nachdem ich ihn rausgekickt hatte. Der hat über mich Sachen erzählt in seinen Podcasts, knallhart, ich habe mir die alle angehört, das hat mich so hart getroffen, das ist der Wahnsinn. Ich bin aber nicht der Einzige, der von ihm gestalkt und gemobbt wurde. Da gibt es im Internet, auf YouTube gibt es einen Channel, Lady Decade heißt die, die ist auch Engländerin und die macht da so Videos über Videospiele, alte Videospiele und so weiter und letztes Jahr hat die auf Twitter gepostet, dass die von Simon Butler gestalkt wurde. Und die hat natürlich auch Details genannt, wie und was und war. Ich dachte, Alter, das ist doch genau die Sache, die der mit mir abgezogen hat. Und nur habe ich ihm dann irgendwann mal knallhart gesagt, wenn du das jetzt nicht lässt, dann sehen wir uns definitiv in Kürze in England vor deiner Haustür wieder. Und dann Ruhe. Aber zumindest zu mir. Aber nicht online in den Podcasts und so weiter. Ich krieg das ja alles irgendwann mit. Ich habe jedes Mal gesessen, hochrot, Puls auf keine Ahnung wie und ich sitze jetzt auch wieder mit Homepuls hier, um ehrlich zu sein. Das ist der Wahnsinn gewesen. Und das sind so Sachen, die einen dann nach und nach dann so wirklich kaputt machen. Und dann gibt's da Leute, die haben keinen Cent in dieses Game gesteckt gehabt und das sind die am lautesten geschrien haben, was ich für ein Arschloch bin, was
immer.
Ich hatte auf meinem Facebook-Account, ich glaube, das Ding ist heute noch zu sehen, zu meinem Geburtstag irgendwann hat da einer gepostet, release das verfickte Spiel, du Schwein, oder irgend sowas, auf Englisch. nur solche Sachen, ganz ehrlich,
weil sie 15 Euro bei Kickstarter reingedrückt haben der oder 50 oder weiß
ich
nicht was.
Noch nicht mal das. Ich habe ja die Leute dann tatsächlich auch, ich hab ja die Listen und ich habe geguckt, gibt's den Mann überhaupt bei mir an der Liste oder die Person? Nein, nicht einen Cent. Was willst denn du von mir? So nach dem Motto. Und dann ist es halt auch so, und dann kam dann sozusagen, dass das zurückgezahlt wird. Also das
Kickstarter-Geld.
Aber das Geld ist doch eingesetzt worden. Es ist exakt für das eingesetzt worden.
Ja, das meine ich.
Für das, was geplant. Da gab es ja sogar mittlerweile, ich hatte da mal irgendwann, nachdem ich mich mal wieder in Facebook eingeloggt habe nach ein paar Jahren, da habe ich eine Nachricht gelesen, da wurde mir unterstellt, ich hätte damit mir ein Haus gekauft.
Von 15.000?
Ich weiß nicht mehr, wie viel du da bekommen hast.
Der war noch keine 15.000, das war doch wesentlich mehr. Aber das Einzige, der Kickstarter war schon, aber das Einzige, wo ich dem Simon Butler recht gebe, der hat damals mal was zu mir gesagt, und zwar, wenn du ein Spiel machen willst, mach es nicht unter 100.000 Budget. Also,
ja, gut.
Wir sind nicht ganz auf 100.000 gekommen, und er hatte recht. Da muss ich, das ist der einzige Punkt, trotz der, was auch immer das für ein Arschloch ist, aber in dem Ding hat er recht. Mach kein Spiel, wenn du nicht genug Budget hast. Wenn das fehlt, und vor allem das Problem ist, da ist ja dann noch keine Reserve da in dem Sinne, weil ich hatte ja schon so viel Geld in die Grafiker reingesteckt, in die in den Anwalt reinstecken müssen und so weiter. Das ist der Wahnsinn. Also wenn da kein Backup oder irgendwie in irgendeiner Form da ist, dann ist das echt schwierig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nochmal eine Firma oder irgend sowas betreiben, mit mir, ich definitiv nicht. Also das ist mir einfach zu viel Stress, zu viel, ist einfach der Wahnsinn.
Ja, ist halt schade, dass es das braucht, um die Erkenntnis dann am Ende zu haben. Ne? Also dass ich das, ich will nicht sagen kaputt gemacht hat, aber doch schon ziemlich gefordert hat.
Ich nehme so hier Projekt. Momentan seit einigen Jahren die übelsten Psychopharmaka hier. Das ist es so nicht wert, um ehrlich zu sein.
Nee, definitiv nicht.
Das ist es überhaupt nicht wert. Ne? Und dann, sage ich mal, auch nicht den Rückhalt zu bekommen, von wegen, Projekt hat nicht geklappt, schade. Vielleicht beim nächsten Mal oder was auch immer. Also die Leute können ja auch anders.
Das Krasseste, was ich je gehört habe, ist, die Produktion, als ich die beendet habe, also die habe ich ja nicht quasi im Guten beendet, sondern die das von heute auf morgen war das vorbei, weil ich nichts mehr gesehen habe. Ich musste ich wurde als Notfall behandelt und musste direkt ins Krankenhaus und da haben sie zumindest gleich erstmal ein Auge sozusagen wiederhergestellt. Weil es zum Glück ja nur der graue Star war, aber wer hat mit 40 schon einen grauen Star? Und dann komm erstmal auf die Idee, dass das der graue Star ist. So nach dem Motto, ich stand irgendwann nur noch massiv im Nebel. Egal, N64 Optik den ganzen Tag. So, und alles unscharf, undeutlich, richtig, also richtig unscharf. Ich habe nichts mehr gesehen. So. Und das hat mich so frustriert teilweise. Meine Frau hatte sich den einen Tag kaputt gelacht, da kam ich da mit meinen Augen zu verbunden zurück und ich hatte ja, das eine Auge hatte ja nur 15% Sehkraft. Die haben ja erstmal das gute Auge gemacht und dann bin ich halb blind durch die Gegend gelaufen. Das ist für mich so übelst der Wahnsinn gewesen. Also die letzten Jahre waren kein Geschenk. Und dann, wie gesagt, kam dann auch noch diese Leute, die dann einen da so pushen zu müssen und so weiter und so weiter. Und ich habe mich dann irgendwann einfach nur noch zurückgezogen und wollte von nichts mehr irgendwas hören,
ja, verständlich,
sehen.
Aber hast du meiner Meinung nach richtig gemacht.
Ja, Toxizität, ja, das Internet, ne? Das darfst du nicht unterschätzen.
Ich glaube, ich stand kurz vor der Einlieferung.
Ich kann dir sagen, dass wir uns Sorgen gemacht haben.
Nicht so.
Ne? Also wir, ich schließe jetzt ein paar andere Leute aus der, also ich schließe da ein paar andere Leute aus der Spielebranche ein, zu der ich mich nicht wirklich zähle, aber naja, so teilweise halt, ne? Dass er sich schon gefragt wurde, so, ey, wir haben gehört, er ist im Krankenhaus gelandet oder erblindet war so das, was rumgegangen ist. Und also mehr als zu deinem Geburtstag dir öffentlich zu gratulieren, kannst du dann auch nicht machen. Ne?
Nee. Wie gesagt, das mit den Augen, das hat sich, Augenlicht, das ist echt so eine Sache. Also das Augenlicht zu verlieren, das ist echt kein Geschenk. Also ich meine, ich habe es ja nicht verloren, aber zumindest man steigert sich dann aber auch rein und es war wirklich sehr weit fortgeschritten. Das ist ja das, das muss dann auch schon einige Jahre vorher da schon im Gange gewesen sein, das wusste ich ja nicht. Dann war es halt auch so, dass ich halt auch zeitlang keine Krankenversicherung hatte aufgrund meiner finanziellen Situation, weil wenn man selbstständig ist und so weiter und nicht mal mehr sein. Dementsprechend war es mir ja auch dementsprechend nicht möglich, irgendwo hinzugehen, das checken zu lassen. Das Projekt, das hat mich eigentlich komplett zum Boden gedrückt. Und das eigentlich auch heute noch. Ich habe bis heute keinen Job. Keine Ahnung, war ja immer krank gewesen die ganze Zeit. Ich komme jetzt. Ihr seid heute der erste Kontakt nach außen, mehr oder minder. Ja. Das erste Mal seit 4-5 Jahren, mehr oder minder. Das Schlimmste, was ich gehört habe, ist, wo es hieß, sozusagen, ja, der hat das Projekt ja nicht geschafft, mit seiner Blindheit ist es ja da nicht so schlimm, so nach dem Motto. Das kam aus dem,
das ist krasser Spruch.
Kriegt
er ja nicht mal mit, weil sie da ja eh nicht, okay, alles klar.
Das ist so nach dem Motto, hätte er ja dann eh verdient und so.
Boah,
was ich alles heftig gehört habe, das ist der absolute Wahnsinn und das ist, das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann einfach nur ging nicht mehr und jede Nachricht in der Richtung war eine Nachricht zu viel ab einem gewissen Punkt Und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht mal, dass ich diese ADHS-Geschichte habe. Ich wusste schon immer, dass ich irgendwie hyperaktiv in Anführungsstrichen bin oder sowas. Aber wie verkapselt und eklig so eine Sache sein kann, das wusste ich halt nicht. Und das haut dann halt nochmal extra ins Kontur rein bei der ganzen Geschichte. Und das hätte ich mir damals so gar nicht gedacht. Das ist alles sehr easy, nicht easy.
So, okay. Jetzt hast du die ganzen Assets auf deinem Computer. Was machst du denn jetzt damit?
Das ist eine gute Frage. Warte mal kurz. Da ist er.
Ja, bewegt das Ding nicht zu viel, ne? Die Festplatte. Also, am Ende wird es ja ein Audio-Podcast, deswegen kriegst du halt gerade mal die Festplatte hochgehalten, wo Saberrider draufsteht.
Das sind, glaube ich, 200 Gigabyte. Nur Saberrider, inklusive Videos natürlich und so weiter. Aber die Festplatte ist relativ voll.
Weißt du, also ich habe da schon jetzt den ganzen Podcast drüber nachgedacht, wenn du die Assets hast, was man am Ende damit anstellen könnte.
Ja, ich habe ja nicht nur die Assets, ich habe ja auch Code, aktuellen Code und so weiter und so weiter.
Also ich glaube,
ich würde das gerne noch zu Ende.
Ich glaube, eine geile Sache ist, also ich denke nicht, dass du persönlich jetzt da noch weiter Zeit investieren solltest, weil ich glaube nicht, dass das deiner Gesundheit förderlich ist oder deinem Zustand. Aber ich kann mir vorstellen, ja, wenn jetzt 2024 ist, ist es ziemlich viel Zeit ins Land gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht verkehrt wäre, das Zeug ins Internet zu stellen, auf eine GitHub-Seite oder sonst irgendwas, ein bisschen Text dazu zu schreiben und das Internet machen zu lassen. Weil du glaubst gar nicht, wie viele ambitionierte Leute es da draußen gibt, die Bock haben, sowas zu machen, nicht einen Cent dafür sehen wollen, sondern weil sie das selber gut finden. Wir sind inzwischen in dem Zeitpunkt angekommen, das haben wir schon ein paar Mal im Podcast erzählt, wo die Fans selber zu Creatern werden. Das siehst du überall. Du siehst das, dass die Leute, die neuen Star Wars Filme gemacht haben, ich weiß, die sind scheiße, ja, aber das sind ursprüngliche Star Wars Fans. Der neue Ghostbusters Film, also nicht der jetzt rauskommt, sondern der Afterlife, beziehungsweise Legacy, je nachdem, wo man ist, der ist von dem Sohn von dem Originalregisseur gemacht worden, ne? Von Ivan Reitman, der Sohn Jason, der im zweiten Teil mal kurz für 10 Sekunden zu sehen ist, der hat den neuesten Ghostbusters-Film gemacht. Also wir sind eine Generation weiter und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bei Saberrider der Fall sein könnte, dass wir so weit sind, dass du genug Leute hast, die Fähigkeiten mitbringen und Bock drauf haben, sowas umzusetzen, denen nur der Anstoß fehlt. Der Anstoß könnte ja die verfügbare Demo sein, um halt mitzukriegen, wie das Ganze sich, also wie sich das anfühlen soll, wie das gedacht war, und dann einfach selber machen und dann kommt's halt raus, wenn's rauskommt. Aber du hast den Druck weg von deiner Seite aus.
Und es könnte irgendwann trotzdem noch ein Spiel geben.
Und es könnte trotzdem noch ein Spiel geben. Und ey, ganz ehrlich, und selbst wenn ich das nur verwende für den Schnupperkurs, weil ich gebe den Studenten, den Angehenden, ja die Projekte auch immer mit, ne, damit sie selber kompilieren können, selber dran weitermachen können. Allein sowas ist schon richtig geil, sowas zu haben.
Naja, es hat sich definitiv sehr viel geändert. Und ich hatte ja, als wir uns hier für dieses Gespräch sozusagen verabredet hatten, habe ich ja schon die Tage vorher ein bisschen überlegt, um in welches Thema und so weiter es gehen kann. Und das ist halt auch möglicherweise vielleicht auch mal, wie könnte es weitergehen oder sowas. Ich habe mir auch schon gedacht, naja, ich kann auch noch 5 Jahre warten, dann tipiere ich der ganzen Sache das noch KI und dann haben wir noch ein fertiges Spiel, aber so einfach
ja, sein. Das ist ja auch immer so ein Ding, das geistert ja auch mal rum, aber dafür würde ich gar nicht meine Hand ins Feuer legen, sondern ich glaube, es braucht dedizierte Leute dafür, die da Bock drauf haben und dann kloppen die das auch raus.
Ja, auf jeden Fall.
So viele Beispiele für Fanprojekte.
Ich hätte da auf jeden Fall Interesse, dass da noch irgendwas mit passiert, weil die Assets, das ist im Prinzip das pure Geld. Die Assets ist das Geld von dem Backup. Das liegt da im Schrank auf der Festplatte. Das ist nichts weg. Ich habe alles mindestens doppelt und dreifach gesichert, manches sogar mehr. Auf zig USB-Sticks überall. Also das Projekt wegkommt, tut das nicht. Aber es bringt nicht viel, wenn die Daten sozusagen verstauben, weil in 20 Jahren kriegt da auch kein Hahn mehr danach, weil weiß, wo wir dann sind.
Ja. Also, kannst du ja mal überlegen, ne? Oder die Hörer können uns einfach mal schreiben an unsere E-Mail-Adresse an business@videogamecast.de. Vielleicht habt ihr ja Ideen dazu, was man dort machen könnte. Oder ihr schreibt uns einen Kommentar oder weiß ich nicht, was ihr
willst. Wie gesagt, das Material ist da. Es ist aber nicht ganz komplett. Das muss man dazu sagen. Ungefähr wir sind bei 65%. Also was fehlt?
Hast eine Liste an Sprites und so, die noch gemacht werden müssen?
Das Problem ist, meine Liste, es ist alles im Kopf. Also vieles ist im Kopf. Deswegen, das ist auch immer das Problem. Ja, ich hatte damals haben viele Leute gefragt, ja, warum gibst du es nicht ab oder sowas, oder warum holst du denn nicht jemanden? Erstens mal jemanden finden und dann musst du den jemanden einarbeiten. Wenn du eine Idee hast, erstmal jemanden die Idee zu erklären, hätte wahrscheinlich wesentlich länger gedauert, als dass ich mich dann selber dran gesetzt habe. Zumindest war das mein Gedankengang damals. Mittlerweile.
Naja, ist heute vielleicht ein bisschen anders, der Gedankengang, hoffe
ich. Naja, das Problem an der Sache ist, bei solchen Sachen war ich halt immer alleine. Also ich habe immer alleine in meinem Büro gesessen und viele Entscheidungen in der Games Academy, da wird ja viel im Team gemacht. Ja. Wenn ihr da irgendwie über gewisse Sachen redet mit, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, vier Helden und so weiter, was sollen die Helden können, was können die nicht und so weiter, das wird ja meistens im Team besprochen und dann wird gebrainstormt und dann kommt dann ein Feature und so, okay, so setzen wir das um. Ich musste jedes Mal, mit jedem Feature musste ich mit mir selber brainstormen und wie und was und das Problem an der Sache ist, ich habe aber vorher noch nie so ein Spiel gemacht. Und wir reden ja davon, dass Saber Rider ein paar mehr Genres abdeckt als nur Run and Gun. Mhm. Das ist ja nur eine Sequenz. Die Run and Gun Sequenz ist ja, wir haben ja die menschlichen, also wir haben ja die vier Helden, aber die vier Helden haben jeweils ein eigenes Fahrzeug und die haben Ramrod. Und Ramrod ist auch nochmal Roboter und Raumschiff.
Ja.
Und ich wollte
hört sich nach einer Liste an.
Ja, und ich wollte das natürlich alles so umgesetzt haben, dass das halt, dass das nicht ständig nach einem umständlichen Wechsel aussieht zwischen irgendwelchen Gameplays, sondern dass das ein butterweicher Übergang ist, dass so Sachen, okay, die sind jetzt beim Endgegner gelandet und dann haben sie den erstmal quasi als Person besiegt, aber die sind ja, wie es in der Serie auch war, sind ja dann meistens weggerannt, dann hat's gebebt und dann kam der Renegade. So. Und so ähnlich wollte ich das halt auch machen, dass okay, dann geht's rüber zum Renegade-Kampf, dann ist das fertig, dann gehen wir zur nächsten Mission und in der Mission, die Mission ist natürlich wieder ganz anders aufgebaut und je nachdem, wie die Folgen da in der Serie gewesen sind, sieht dann halt die Mission anders aus und ist meinetwegen nur im Raumschiff.
Naja, ich verstehe
schon. Und dann fliegen wir sozusagen von rechts, von links nach rechts, die übliche Geschichte oder. Es gibt aber auch eine Szene, wo sozusagen Jesse Blue Colt am Jagen ist. Mhm. Und das wollte ich halt auch im Spiel darstellen, sozusagen, dass du dass von hinten immer der angeflogen kommt. Und du sozusagen flüchten musst. Das hat alles schon gegeben. Und ich habe das halt auch den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, immer so weit dargestellt, indem ich den knallhart gesagt habe, dieses Spiel, diese Sequenz, genauso wollen wir es haben. So, ich habe halt sozusagen denen immer jedem immer das perfekte Beispiel gegeben, dass er selber angucken und sogar spielen kann, um zu wissen, wie er es umzusetzen hat als Coder. Weil ich gewisse Sachen. Ja, im Game Design Dokument beschreibt man ja, dass eine, Charakter geht nach A nach B, schießt mit, keine Ahnung was, wie man das da alles so aufschreibt. Mhm. Ich habe das halt eher auf praktische Art und Weise, weil es halt auch schneller ging. Das, so, die Sequenz. Ja, so wollen wir das haben.
Hast du mal Shredder's Revenge gespielt?
Noch nicht. Leider noch nicht, aber ich hab's auf der Liste.
Hol das mal relativ weit nach vorne auf deine Liste.
Ich habe meine Switch erst seit 3 Wochen. Ich habe keine Switch. Ich habe Videospiele fast 3 Jahre lang nichts gespielt, gar nichts.
Okay, aber mein Tipp wäre, ist auch der letzte Tipp hier heute für den Podcast. Guck dir mal Shredder's Revenge an, weil ich kann mir vorstellen, dass dir das Spiel sehr gut gefallen wird. Nicht weil es jetzt eine Weiterführung von Turtles in Time ist, sondern weil es eine moderne Adaption ist, die alle Sachen gut umsetzt. Sprite-basiert ist das Ganze, oder ja, es ist Sprite-basiert, und sehr viele Parallelen hat zu dem, was du mir gerade beschrieben hast. Mit Abwechslung des Gameplays und so weiter.
Mein Akku ist hier gleich leer geworden.
Ja. Wir sind auch schon fast am Ende.
Ja. Ja, so wird's wahrscheinlich noch reichen. Ja, also mein Bruder hat mir das Spiel auch schon empfohlen gehabt. Das muss ich mir definitiv mal noch angucken. Mein Sohn wird's wahrscheinlich dann auch gerne spielen wollen. Turtles Marker, ja.
super.
Ja, aber was, weil wir jetzt vielleicht hoffentlich nicht gleich getrennt werden, aber zumindest was ich noch mal bei der Gelegenheit sagen wollte, Wenn da jemand draußen ist, der eine Idee hat, wie man das irgendwie noch fertig kriegen kann, bin ich definitiv interessiert. Ich selber würde dann maximal wahrscheinlich eher beratend im Hintergrund stehen, weil ich meine, die ganzen Files und das Ganze, das müsste man ja auch erstmal auseinanderklamüsern, weil das ja mein System ist. Aber ich fände es schon cool, wenn das noch irgendwie fertig werden würde, weil das ganze Material, was da erstellt worden ist und was da auch existiert, es wäre einfach schade, wenn das niemals jemals sehen würde, weil das Material ist, was ich noch niemals gezeigt habe in dem Sinne. Es fehlen ein paar Materialien, die Renegade-Kämpfe sind noch nicht da, weil das ist so ein Punkt, wo ich nicht wusste, wie das umzusetzen ist und welches Material wir dann brauchen. Da konnte ich den
egal.
Die Renegade-Kämpfe und es fehlt noch ein komplettes Set, Grafik-Set, und zwar für zwei Outrider-Bases und den Outrider-Planeten am Ende. Der ist leider noch nicht da.
Aber daran wird es nicht scheitern.
Nee, das wird jetzt schon. Und die Gegner sind soweit alle da für Run and Gun. Es gibt komplette Weltraumsequenzen, die sind da. Müsste es jetzt nur noch eigentlich irgendwie ein bisschen, also man könnte jetzt schon ein Saber Rider-Spiel draus machen, aber man könnte die Geschichte nicht zu Ende erzählen, weil das Material noch fehlt. Aber
ich denke
man könnte sagen, man macht eine 3-Episoden-Sache, also basiert auf 3 Episoden, die nicht die Sache abschließen oder irgend sowas. Das wäre möglich.
Ich glaube auch so, wie Gordon gemeint hat, also github/archive.org Megadump, Upload, dann schickst du das an die großen Outlets in Deutschland vor allem auch. Und dann machst du einen Discord-Server auf und sagst so, wenn ihr Bock habt, ich bin an den Zeiten da, ne? Und dann hast du, glaube ich, auch mal endlich positives Feedback darauf, weil ich glaube, da wären super viele Leute interessiert, das zu machen. Die Leute, die so früher dann irgendwie toxisch waren, die interessiert das jetzt hoffentlich nicht mehr. Und dann hast du nur noch die wirklich dran interessiert sind, das mal weiterzumachen.
Auf jeden Fall, also da bin ich auf jeden Fall offen. Vielleicht im Anschluss nochmal das eine oder andere dort durchsprechen, was möglich wäre, weil, wie gesagt, da sind ein paar Möglichkeiten, die ich jetzt zwar gar nicht auf dem Schirm habe.
Wir könnt ihr dabei helfen, ohne Scheiß jetzt. Das ist keine leere Drohung.
Nein, das können wir definitiv nochmal besprechen. Vielleicht hat jemand von Zuhörern nochmal eine Idee oder was man machen kann. Vielleicht hat ja jemand eine Idee für einen Job. Ich habe keinen Job, ich brauche unbedingt einen Job.
Ja, ist echt. Können wir auch mal, ja.
Ich stehe hier momentan wirklich mit nicht viel da. Meine Frau, die trägt hier momentan so ziemlich den Hauptteil und auch das belastet mich extrem.
Ja, glaube ich.
Da sind momentan so viele ungünstige Sachen zusammengekommen in den letzten paar Jahren, das ist der Wahnsinn und es wäre halt schön, wenn ich das jetzt endlich mal irgendwie wieder in eine Bahn schieben kann, dass es mal wieder bergauf geht, vor allem meine Kinder, die kommen jetzt langsam auch in ein Alter, wo die das halt auch so ein bisschen mitkriegen, sag ich jetzt mal so, und das, ich glaube, die hätten mehr Spaß dran, ein geiles Spiel von mir zu zocken oder generell als wie sich anzuhören müssen, dass es nie fertig geworden ist oder so.
Okay. Ich danke dir, Chris. Wir danken dir für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Für die offenen Worte, die du mitgebracht hast. Und ich meine, mir jetzt einbilden zu können, dass das schon relativ wichtig ist, mal darüber zu sprechen.
Naja, mir geht's jetzt, es ist ein bisschen was abgefallen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte echt ein bisschen Bammel heute.
Ja, das glaube ich dir. Deswegen bin ich wirklich froh, dass du das gemacht hast. Ja, und dass wir dir hoffentlich eine angenehme Atmosphäre zum Quatschen geben konnten.
Auf jeden Fall.
Und wir bleiben in Kontakt. Auch das keine leere Drohung, keine Sorge. Ne? Wir sind ja auch schon in Kontakt. Und wir gucken mal, was wir machen können mit dem Saber Rider Projekt, dass wir das Ganze irgendwie versuchen online zu stellen und vielleicht ein paar Leute dafür heiß machen können. Mhm. Vielleicht quatsche ich mit dem Philipp Horsch nochmal.
Naja, mit dem Philipp müsste ich eigentlich auch nochmal. Tut mir auch extrem leid.
Kann dir den Kontakt herstellen?
Der Philipp ist der Einzige, der leider ein paar Euro nicht bekommen konnte am Schluss. Ja. Und das tut mir auch extrem leid. Und es wurde alles bezahlt, außer die, in Anführungsstrichen, paar Peanuts für den Philipp nicht. Und das geht mir heute noch auf den Sack, aber
schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass der Philipp da so drüber denkt. Also
ich hoffe es.
Ist schon viel Zeit ins Land gegangen.
Also auf jeden Fall, ich hoffe ja, dass der mittlerweile schon was richtig Cooles umsetzen konnte oder sowas.
Macht er.
Ich, keine Ahnung, was bei ihm jetzt gerade so läuft.
Ja, das wird er schon machen. Gut. Dann sind wir am Ende des Interviews angekommen. Wie gesagt, danke Ne? Wir bleiben in Kontakt und für alle da draußen, schreibt uns das. Ne? Ihr könnt auf unsere Webseite gehen, ihr könnt uns, wenn wir bei Twitch online sind, könnt ihr uns bei Twitch schreiben, wie auch immer. Wenn ihr den Podcast gehört habt, meldet euch einfach. Wenn ihr da das Gleiche seht wie wir drin, ne? Also Potenzial und da auch kein böses Blut habt oder so, ne? Weil es viel Zeit ins Land gegangen. Der Drops ist mehr oder weniger gelutscht, dass man da irgendwie jetzt böse sein kann, dass dieses Spiel nie veröffentlicht wurde, weil das gibt's bei ganz vielen Spielen, bei ganz vielen Projekten. Guckt mal euch mal die ganzen alten Videospielmagazine durch, da sind hunderte Projekte drin, die am Ende nicht umgesetzt wurden. Und das ist also nichts Außergewöhnliches. Ja, Tobi, hast du noch was zu sagen am Ende?
Ja, willst du nochmal wiederholen? Business at Videogamecast, ne, wenn ihr uns schreiben wollt. Genau. Auch gerne Feedback. Auch gerne, wenn ihr einfach was Positives für den Chris habt.
Ja, das ist auch
das wichtig. Das leiten wir auch super gerne weiter.
Ihr könnt uns auch übrigens nicht nur Business at Video, ihr könnt auch einfach unseren Namen, also Gordon oder Tobi at Videogamecast, das funktioniert ja auch. Könnt ihr einfach direkt schreiben. Wir leiten das alles gerne weiter. Und ich glaube, es hilft Chris, wenn wir das Ganze ein bisschen für ihn auch positiv aufarbeiten können und da am Ende vielleicht eine ganz coole Nummer draus machen können.
Was ich vielleicht im Zusammenhang vielleicht auch nochmal an die ganzen Bäcker sagen möchte, ist, es tut mir echt leid, dass das bisher nicht funktioniert hat und es gab halt wirklich gravierende Probleme, die dazu geführt haben, dass das Ganze bis heute nicht verwirklicht werden konnte. Also wirklich leicht habe ich mir es damit nie gemacht und auch heute nicht und das belastet mich echt wirklich sehr und es wäre cool, wenn man das vielleicht irgendwie noch auf irgendeine Art und Weise zu Ende bringen könnte.
Aber weißt du, von allem, was ich von diesen ganzen Kickstarter-Sachen weiß, also da bist du wirklich die 1%, weil die meisten Leute setzen einfach irgendwas online, grapschen den Cash ab und es ist ihnen scheißegal, aber das kann man wirklich nicht behaupten, von allem, was du erzählt hast, ist das absolut krasse Gegenteil.
Naja, der Plan war ja halt immer das Qualität. Ja. Und ich habe halt auch schon genügend Scheißspiele gesehen in meinem Leben und auch gespielt. Und es gibt halt Sachen, die wollte ich halt so nicht sehen und vor allem nicht bei einer Lizenz, die mir sehr wichtig ist. Das ist auch nicht, es soll doch eigentlich niemals irgendwie so eine einfache, billige Lizenzumsetzung sein, wie man sie manchmal von irgendwelchen Game Boy Advance-Spielen gekannt hat oder sowas, weil gerade Film XY gerade rauskam, dass man dann gleich noch so ein übelstes Trackding hinterherkloppen muss oder sowas. Und das sollte Saber Rider definitiv nicht werden. Das sollte eigentlich ein Spiel werden, das vielleicht irgendwann Leute in 20 Jahren vielleicht auch nochmal rausholen als Klassiker und sagen, okay, ich mache jetzt hier mal ein Blazewoo oder irgend sowas.
Sehr gut. Das waren gute letzte Worte. Damit machen wir das Ding jetzt auch zu hier. Und ihr findet alle Folgen auf videogamecast.de, auf einen Podcatcher, wie Tobi immer so schön sagt. einfach Videogamecast bei Google eingeben. Ihr findet das uns überall und habt da jetzt ja auch, wenn ihr die Folge hört, schon gemacht. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal, wenn es denn dann wieder heißt.
Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.